Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute wieder eine Folge Velo Snack und ich möchte ganz besonders begrüßen, habe ich dir immer gesagt, Folge 137, 36, Folge 37 oder umgekehrt. Guten Abend, liebe Zuhörer im Chat, guten Abend, liebe Hörer im Podcast, guten Abend, lieber Markus in Norwegen.
Hallo Christian, ich grüße dich und auch die Hörerinnen und Hörer an ihren Hörgeräten.
Ich muss mal kurz. Der Kater attackiert mich. An den Hörgeräten, genau. Ne? Wir machen jetzt Seniorenfunk. Das klappt ja schon ganz gut.
Fühle ich mich aber auch gerade.
Ja, so siehst du auch aus. Aber ne, das steht ja jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Wir fangen an, wie immer und wie gewohnt, mit wie geht's uns. Also, du fühlst dich nach Seniorenheim.
Ja.
Ja, schön.
Ja, also, so wie du dich immer fühlst, fühle ich mich gerade mal so kurzzeitig.
Ja, aber ist auch befreiend, wenn man mal so kurzzeitig mitkriegt, wo es später einmal hintreibt.
Na, ja.
Doch, finde ich super. Also, wenn du die Zähne abends ins Glas legen kannst, befreit einen ja auch irgendwo.
Erleichtert.
Ist erleichtert ungemein, ne? Und das Putzen ist auch viel einfacher, wenn du so vor dir hast, ne? Überleg mal, wenn du so einen Helm putzen musst und der ist auf dem Kopf, ist schwieriger, als wenn du einen Helm putzt, der du in den Händen hast.
Das ist richtig.
Ja, wobei ich jetzt schon ganz kongeniale Überleitung für später gemacht habe. Eigentlich.
Ja. Man muss dann nochmal rauskramen aus der Kiste.
Ja, den Helm. Zweiter Punkt direkt. Also dir geht's seniorenhaft.
Genau, nee, ich bin gerade am Bauen.
Ach, jetzt bist du auch wieder am Kiffen.
Was, am Kiffen?
Ja.
Wieso denn das?
Ja, eine Tüte am Bauen. Ja, okay. Gab schon bessere.
Da so. Bin ich zu alt für den Gags. Nee, also ich baue hier, mache Anbau. Und das schlaucht ziemlich.
Ich habe ja Bilder davon gesehen vom ganzen Wochenende und ich habe das, glaube ich, schon damals gesagt, als du das Gartenhaus gebaut hast. Mir fehlt da so völlig jegliches Verständnis für, wie man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu machen, weil mir jegliches Talent dafür abgeht. Aber hast du es angeeignet oder kannst du es einfach im Sinne von, okay, man muss die Sache nur logisch angehen?
Naja, beides. Es liegt so ein bisschen in der Familie und ich sag mal so, grundsätzlich, wenn man ein Haus hat, sollte man auch wissen, wie man mit so Hammer und Nagel und so ein bisschen mit Werkzeug und Säge und so umgeht.
Ja gut, einen Hammer Nagel kriege ich jetzt auch in die Wand gehauen. Aber zwischen Nagel in die Wand hauen, um das Bild aufzuhängen und mein Haus um ein Drittel zu erweitern, weil ich Platz für die Fahrräder brauche und deswegen eine Betonmischmaschine da stehen habe, ist schon noch ein gradueller Unterschied.
Du siehst, das habe ich zum Beispiel nicht gehabt. Ich habe mir Beton liefern lassen. Nee, ich habe da auch jetzt nicht so eine Angst vor. Also muss das dann auch einfach mal ausprobieren. Ich habe zum Beispiel das erste Mal eine Bodenplatte in meinem Leben, einen Fußboden gegossen. Mhm. Habe ich auch noch nie gemacht. Das war schon eine lustige Aktion. Also dann so knöcheltief im Beton zu warten und zu versuchen, das Ganze gerade zu machen.
Ja, eben. Also das soll ja auch gerade sein, ne?
Ja, also ich werde mir jetzt keine Meisterprüfung bestehen, aber
aber es hat gereicht, um den Nachbarn zu verschwinden zu lassen.
Ja, irgendwie sind jetzt alle weggezogen. Ich weiß auch nicht, warum.
Unheimlich viel Platz neuerdings.
Ja, nee, aber das so körperliche Arbeit strengt an. Das muss man echt sagen. Aber es ist schön. Was das Geile ist, ist, man ist den ganzen Tag an der frischen Luft. Und wenn ich so im Büro sitze und nach draußen gucke, freue ich mich eigentlich schon immer auf die Nachmittag-Abend-Draußen-Arbeiten-Session, weil man einfach an der frischen Luft ist, wie beim Biken.
Naja, jeder ist halt auf seine Art und Weise pervers, ne? Ich bin neidisch darauf, dass man sowas kann, sowohl in der Theorie als auch Praxis und dass man das Ergebnis so schnell sieht. Ne?
Das ist auch was Geiles, wenn man baut. Manchmal sitze ich tagelang im Büro und du siehst kaum einen Output. Mhm. Und irgendwie auf dem Bau haust du ein paar Nägel dran irgendwie und irgendein Brett irgendwo dran und zack, siehst ein Ergebnis.
Ja. Das ist halt geil. Also das ist ja auch belohnend irgendwie, ne? Die Belohnung folgt direkt auf dem Fuße. Genauso wie Strafe auf dem Fuße sofort hilfreich ist, ist Belohnung auch, ja. Und das kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, Ich habe bei manchen Löchern, die ich hier in das Haus, da, weißt du, wenn du in so ein Haus ziehst, die Wohnung ziehst, ne, und dann hier so Löcher bohrst und dann kommt dir eh die Hälfte von dem Putz entgegen, dann hast du halt auch immer Schiss, ne, weil sonst musst du das halt irgendwie reparieren und kann ich auch nicht. Ah. Wurscht. Egal. Und Wetter hier, ne, Wetter bei euch, was ist da so los?
Also ich muss ehrlich sagen, ziemlich gut für Herbst hier. Also wenn man überlegt, wir haben Mitte Oktober und die letzten, also dadurch, dass ich jetzt baue, bin ich ja auch immer draußen. Mhm. Und wir haben, also viel Glück habe ich eigentlich gehabt, dadurch, dass es noch nicht geregnet hat, so richtig, noch richtig, also richtig lange, tagelang, Dauerregen. Dadurch komme ich draußen auch noch ganz gut vorwärts und ist wirklich ziemlich, ziemlich geiles Wetter noch für Oktober. Es ist, denke ich, nicht mit dir vergleichbar. Also ich war jetzt auch am Sonntag biken. Das war echt, also das war, da war es auch noch Windstille dazu. Es war jetzt im Schatten, haben wir vielleicht so 10 Grad gehabt.
Du lügst, ich habe nachgeguckt, du hattest im Schnitt 9 Grad.
Ja, siehste. Aber in der Sonne fühlte sich das einfach noch viel wärmer an. Und ja, zwar klar. Irgendwie, aber sag vielleicht an den neuen Klamotten, aber da reden wir nachher drüber.
Ich hatte 19 Grad beim Radeln. Und das für Oktober.
Was?
Kann ich mich jetzt auch nicht beschweren, ne? Eine RTF fahren im Oktober, 19 Grad, das passt.
Echt, du hattest als Schnitttemperatur 19 Grad am Sonntag?
Nee, Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ja, das ist klar, aber...
Nee, 19 Grad, 28er Schnitt, also nicht umgekehrt. Also das, 19 Grad, war schön. Also ich bin kurzer Hose losgefahren mit Knielingen und dann die Knielinge ausgezogen. Windweste war auch irgendwann lästig, auch ausgezogen. Also das ging schon.
Kack die Wand, das gibt's ja wohl nicht, ey.
Ja, musst du ja nicht irgendwo hinziehen, wo du deinen Nachbarn im Beton entsorgen musst. Hat hier niemand hier raus, ne, und so.
Aber und sonst, wie geht's dir sonst?
Sonst hervorragend. Unsere Urlaubspläne zerschlagen sich gerade ein bisschen so, aber das steht auf ganz anderem Blatt, aber ansonsten ist bombig. Also... Man ist ja mit Kind, ne, dann, man ist ja eigentlich, hat man ja keinen, man ist ja wohl, mit Wohl und Weh die ersten paar Wochen und Monate dem Kind ausgeliefert. Wenn es dem Kind gut geht, geht es einem selber gut und umgekehrt. Das Gegenteil. Und da kann man nicht klagen. Also, weißt du, wenn du genug Schlaf kriegst, wenn du ab und zu mal was Warmes zu essen kriegst,
aber das dann bist du ja schon zufrieden. Das klappt bei euch?
Bitte?
Das mit dem Schlaf klappt bei euch?
Ja, vor allen Dingen bei mir. Man weiß es ja nicht, ne? Du kannst ja nicht vergleichen, ob du jetzt auf so nach dem Motto gehörst du zu denen, die verwöhnt sind oder wo man zufrieden sein kann oder womit man da. Also wenn man es abends um irgendwie 8:30 ins Bett bringt und es meldet sich nachts um 3 Mal und dann wieder morgens um 6 oder um 5, dann kann man, glaube ich, ganz schön zufrieden sein.
Ja.
Und ich kann mich ja sowieso einfach immer wieder umdrehen und schlafen. Insofern, das passt schon. Aber kommen wir jetzt einfach zu schöneren Dingen, Fahrradfahren und so weiter.
Ach, Kinder sind was Schönes.
Noch was Schönes?
Nee, ich sage, Kinder sind auch was Schönes.
Ja, natürlich. Aber da haben wir ja unseren Eltern-Podcast für, den wir unter anderem Namen machen. Und,
du müsstest so einen Väter-Podcast machen,
hä? Gibt es bereits. Habe ich reingehört, fand ich interessant, aber ich hatte nicht genug Zeit und genug Kapazitäten, um ich kann nicht alles hören. Das war einfach mein Problem. Und also fand ich ganz nett, aber jetzt das hat mich auch nicht umgehauen. Also wir können natürlich einen besseren machen, aber wir haben ja auch nur begrenzt Zeit.
Genau.
Ja, Feedback oder Rückmeldung zur letzten Woche, zur letzten Sendung, Woche sage ich schon. Hast du was bekommen? Ich habe was sehr Schönes bekommen.
Nö.
Du hast gar nichts bekommen? Oh, das ist traurig. Ich möchte mich bedanken, besonders für ein Feedback, was ich bei der Arbeit bekommen habe. Weil es kommt ja ab und zu vor, dass auch Hörer bei uns irgendwie so kaufen. Ne? Also nicht bei uns jetzt hier, sondern bei meiner Arbeitsstelle. Und dort bekam ich dann irgendwie eine Anfrage wegen eines Artikels und so weiter. Und darunter stand am Ende, ach übrigens, schön, dass der Snack wieder da ist. Werde jetzt am Wochenende etwas verbauen und kann dabei 2 Stunden gut zuhören. Und Grüße aus Berlin. Und diese Grüße gebe ich dann nach Berlin zurück und sowas freut einen natürlich immer sehr. Also da hat man dann auch bei der Arbeit noch ein breiteres Grinsen, als man sonst eh schon den ganzen Tag hat. Das war sehr, sehr schön.
Das stimmt, das ist wirklich nett.
Ne? Und das habe ich auch direkt dir weitergeleitet, wenn du
Da habe ich mich auch sehr gefreut.
Ja, und auch sonst, via Twitter kam einmal, dass wir jetzt explicit sind, weil du böse Worte benutzt. Habe ich nicht mitgekriegt, aber ist mir auch kackegal. So zu der Feedback- und Rückmeldungsecke. Und einmal habe ich noch, da wollte jemand ganz oft widersprechen, aber hat es dann doch nicht irgendwie. Wenn er dabei gewesen, hätte er oft widersprochen, aber sich trotzdem gefreut, dass wir wieder da sind. Auch da Grüße nach Berlin.
Genau. Und in dem Zusammenhang kam auch noch eine Ergänzung. Mhm. Wir haben ja über die Direktantrieb Hometrainer gesprochen. Mhm. Letzte Mal. Und da wurde dann noch ergänzt, dass es von Wahoo. Oh, ich kann nicht mehr reden heute. Es ist schlecht zum Podcasten, aber. Ja,
das ist eine Zeichensprache.
1, 2, 3. Sagt man Wahoo?
Ich weiß es nicht. Ich hätte es analog zu Yahoo auch so ausgesprochen.
Das stimmt. Ja, Wahoo Fitness, die haben einen Kicker.
Ein Kicker, so mit 5 Stangen.
Genau. Spieler. Ja, mit 5-Gang-Schaltung. Genau. Also auch ein Trainer mit Direktantrieb wäre quasi das dritte Modell, was uns da so.
Ich sehe das Kicker Power Rollentrainer für iOS und Android. Wahoo nämlich ist in meiner Wahrnehmung jetzt aber ganz ehrlich, sowohl privat als auch beruflich nicht so auf dem Schirm. Also da ist Alita und Tax schon so präsenter im Sinne von auch Kundenanfragen und da bin ich auch mal gespannt, wann da jetzt was kommt. Aber Wahoo ist, glaube ich, auch dadurch, die haben ja, wenn ich mich recht entsinne, auch damit angefangen, irgendwie Brustgurte für Apps zu machen und so weiter und kommen aus dieser Ecke so ein bisschen mehr.
Ganz genau. Ich habe von denen einen Pulsgurt, der Bluetooth sendet. Und es gab so in Anfängen zu iOS-Zeiten, war das große Thema, wie kann man Apps nutzen oder Daten von Sensoren in Apps auf dem iPhone. Mhm. Und da haben die dann so Bluetooth und ich glaube, am Anfang gab es da auch noch so Dongle-Geschichten. Ja, und dann kam aber dieses Bluetooth 4 raus, was dann ab dem iPhone 5, glaube ich, unterstützt wurde. Und da, also in dem Bereich hatte ich dann auch mal ein Pulsgurt von denen, was quasi Bluetooth macht. Habe ich dann aber auch nicht mehr lange genutzt irgendwie.
Die haben auch so eine Art Tacho, der quasi die Daten vom Telefon dann auf diese Spiegelung, weißt du, die hattest du, glaube ich, mal von 3T. War das nicht dort, wo es vorgestellt wurde? Wo so im Prinzip das Display des Telefons gespiegelt auf einer größeren Fläche vorne hat. Das gibt's auch von denen. Ja. Okay, gute Ergänzung. Immer gerne, wenn wir Quatsch reden oder was vergessen, dazu und darauf sich melden. Ja, und dann, wir haben es gerade eben schon angedeutet, ne? Was haben wir am Wochenende gemacht? Fahrrad gefahren.
Ja, es war echt richtig schön. Also muss sagen, das war, ich würde bei mir fast sagen können, eine der geilsten Touren in diesem Jahr. Weil das war so Herbststimmung. Also klar, es ist ja Herbst. Aber die Sonne steht halt schon tiefer und dadurch ist das Licht auch weicher. Also kennst du es ja so von Sonnenuntergängen, wenn es dann so gelblich warm wird, das Licht. Und so hatte ich das. Und ich bin erst 14 Uhr rum los, irgendwie so kurz nach 2. Und wusste, ich werde mit den letzten Sonnenstrahlen dann quasi nach Hause kommen. Und ich hatte dann, ich will nicht sagen, dass es eine ganze Zeit Dämmerung war, aber das Licht war einfach so toll, so warm und die Sonne schien. Und du sagst zwar, es waren nur 9 Grad bei mir jetzt im Schnitt, aber das fühlte sich also viel geiler an. Das war echt Hammer.
Klar, ne? Also wenn es mal gut läuft, also 9 Grad in der Sonne ist halt auch was anderes, als wenn es irgendwie 15 Grad hat, der Regen peitscht, Wind nervt und die Stimmung im Keller. Klar, dann kann das auch recht viel sein, 9 Grad. Einfach so gefahren oder geplant oder einfach so nach dem Motto, ich habe heute Spaß am Rad und fahre 5 Stunden?
Nein, das Problem war, es war Sonntag, ich konnte auf meiner Baustelle nicht weitermachen und musste quasi eine Pause machen.
Wie ist das denn, Spießer?
Ja, naja. Ich hatte schon mal einen Zettel im Briefkasten. Doch, und da habe ich mir gedacht, nee, komm, lass doch mal die Nachbarn, auch gönn mal allen ihr Wochenende, ihren Sonntag. Hab schon den ganzen Samstag draußen gestanden. Und das Wetter war schön und ich hatte einfach Lust, doch mal wieder, ich muss ja ehrlich sagen, ich war das erste Mal seit dem Ötztaler, habe ich wieder auf dem Rennrad gesessen. Das müsste ich erst mal auspacken, das war noch so verpackt, wie ich es damals aus dem Auto geholt habe.
Du hast es noch nicht mal richtig sauber gemacht?
Ja, da waren auch die Trinkflaschen.
Verschimmelt und weg.
In der Halterung. Dann, ja, bin ich dann halt erst gegen 14 Uhr los, weil ich auch warten wollte, dass es ein bisschen warm wird. Früh war es doch recht frisch. Und genau. Und dann habe ich, ich hatte einfach Lust auf eine gewisse Strecke bei mir, die, die einfach landschaftlich sehr, sehr schön ist. Mhm. Und wenn ich die Strecke fahre, weiß ich aber, dann muss ich auch eine 100 Kilometer Runde draus machen, weil ich sonst nicht anders zurückkomme. Und das heißt dann wiederum, bin so 4 Stunden unterwegs. Und das war alles ein bisschen knapp, aber hat gepasst, war super. Und wirklich geniale Runde. Allerdings, lustigerweise, ich habe das letzte Mal auch viel über Wattmessung gesprochen. Und ich habe irgendein Problem mit meinem rechten, in meinem rechten Bein oder Wade. Also stell dir vor, du hast einen Krampf in der rechten Wade, mhm, und der ist aber so dauerhaft und geht nicht weg. Mhm. Und so geht es mir gerade mit meinem rechten Bein. Ich hab mir vor knapp 2 Wochen beim Bauen draußen übelst den Fuß umgeknickt.
Deswegen lässt man das ja auch, sag ich ja.
Und habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich mir irgendwas Schlimmes getan, das war so ein Höllenschmerz. Und ich habe so das Gefühl, seitdem habe ich quasi in der Wade so wie dauerhaft einen Krampf. Also nicht immer dauerhaft, aber so gerade wenn ich mich bewege, merke ich das dann doch schon. Und das Lustige war, am Sonntag habe ich dann gemerkt, dank meiner Wattmessung, dass ich rechts nur 5, also es hat sich nicht so angefühlt, also durch diese, was ich doch immer habe, hat sich das angefühlt, als ob ich es genauso belaste, aber in der Praxis war es halt so, dass ich auf dem rechten Bein nur 50% vom linken erzeugt habe. Also wenn ich links mit 200 Watt gefahren bin am Berg, dann habe ich rechts nur 100 Watt gebracht. Mhm. Und das muss ich jetzt mal noch ein bisschen beobachten und gegebenenfalls vielleicht mal einen Arzt aufsuchen.
Vielleicht war das immer schon so.
Nee.
Ja, wer weiß. Na, okay, du hast das Wattmessgerät schon immer. Ja, Verhärtung, irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte meine Traumatologie-Vorlesung immer sehr, sehr früh morgens. Es ist nicht alles hängen geblieben, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Im Chat kommt Muskelzerrung. Irgendwas. Ich habe mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber das war echt, das war total deutlich. Es war so am Berg. Hast gedacht, du trittst ganz normal gleichmäßig. Mhm. Und rechts, ja, okay, dafür ist das. Rechts war einfach kam nichts.
Dafür sowas ist natürlich sowas, so eine Gerätschaft wie der Vektor, sehr, sehr gut und wie gemacht. Also klar, ne, da erkennst du Unterschiede im, oder sagen wir auch so, du kannst auch einen Trainingsreiz dann ganz anders setzen, ne? Wenn du siehst, das ist ja sehr oft so, dass Personen unterschiedlich stark treten, unterschiedlich stark die Beine belasten, dass man so relativ einfach und relativ schnell auch einen Geschwindigkeitszuwachs erzielen kann, indem man die Beine gleichmäßig oder das schwächere Bein etwas mehr trainiert.
Genau.
Das ist ein ganz probates Mittel, weil ansonsten ja das Bein, womit man sehr tritt, früher ermüdet und dann die ganze Geschichte etwas unschöner beendet wird. Aber jetzt so, wenn ich rekapituliere mal für mich so gedanklich auch, aber das ist jetzt wirklich auch, also dass du jetzt im Oktober, da sind ja bei euch eher so diese Regenmonate, also dass du jetzt zu dieser Zeit nochmal so eine Runde fahren kannst, auch mal ohne einen Platten, ist ja auch nichts neu, nichts, was man von dir so gewohnt ist. Das ist schon ein Vierer im Lotto gewesen.
Ja, doch. Also ich habe es schon x-mal, glaube ich, erzählt. Ich erinnere mich gern an den ersten Herbst, als wir nach Norwegen gezogen sind, 2006. Da hat es irgendwie 90 Tage in Folge geregnet.
Ja. Ich meine, ihr müsst ja auch irgendwie, ich habe zuletzt gelernt, Strom ist in Norwegen unfassbar billig, unter anderem auch dadurch, dass die ganzen Wasserkraftwerke den Strom erzeugen, umweltfreundlich. Aber das Wasser muss halt auch irgendwo herkommen, ne?
Genau.
Du kriegst den Strom nicht geschenkt. Den kaufst du durch den Regen ein.
Genau so ist es.
Ja. Naja.
Gehört halt dazu, deswegen, also schätzt man diese schönen Tage, so wie wir es jetzt hatten und gerade auch die schöne Tour am Sonntag, die schätzt man dann eben doch mehr als vielleicht sonst.
Ja, das glaube ich auch. Also das kann ich mir gut vorstellen. Also ich nehme das ja, ich empfinde das ja auch hier als Segen. Also die Köln, ich glaube, das heißt Aachener, Köln-Aachener oder Rheinischen Bucht oder so. Wir sind ja jetzt hier auch immer noch, also mal abgesehen von der Freiburger Ecke in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr gesegnet von gutem Wetter. Wo ich dann auch gleich mal einfach überleite, frecherweise, dass ich hier am Wochenende, also war wie gesagt RTF, ne? RTF für alle, die es nicht so bewandert sind, Radtouristikfahrt. Man möge bitte zurückspringen zur Folge, wo ich dem Markus das erklärt habe, was das ist. Und das ist kurz gesagt, ein Verein richtet eine Art Clubfahrt aus. Ne? Also viele Menschen treffen sich und an so einem Tag wie am Samstag, Tag der Deutschen Einheit, also Feiertag, am nächsten Tag können eh alle ausschlafen und Wetter so bei mich, da ist es natürlich recht voll, auch für RTF-Verhältnisse und war, also wie 19 Grad, was willst du mehr? Ne? Also schön, ich war auch relativ zügig unterwegs, also ich war ein bisschen selber erstaunt von mir, also jetzt so ein für meinen Trainingszustand, der als desolat bezeichnet werden kann, ohne Probleme, bei knapp 800 Höhenmeter, 125 Kilometer mit einem 28er Schnitt, hätte ich jetzt von mir selber nicht gedacht. Also bei dir wundert mich das nicht, aber bei mir.
Du warst eben ausgeruht.
War ich schon zufrieden. Und ich weiß nicht, ich musste einmal sogar an dich denken. Das ist ja das Schlimme.
An mich denken?
Oh. Also weg. Er hat sich jetzt ins Messer gestürzt.
Jetzt bist du wieder da.
Ach so, ich war weg? Ja.
Du warst auch weg.
Ja, weiß ich ja nicht. Du hast
an mich gedacht.
Ja, genau, an dich gedacht. Weil, erinnerst du dir, das hast du, glaube ich, mal sehr schön beschrieben, ich weiß es nicht, das war, glaube ich, bei der Geschichte in Italien, als ihr bei der Clubausfahrt wart. Wenn man in so Gruppen fährt und diese Gruppen nicht so einheitlich fahren, dass es einen in den Wahnsinn treiben kann. Und das hatte ich wirklich in einer Situation. Und das Problem war, man kann ja entweder sich komplett zurückfallen lassen, und ist auch blöd, wenn die Gruppe eigentlich sonst relativ zügig unterwegs ist. Also ich war auf jeden Fall so zügig unterwegs, dass ich alleine nicht hätte schneller fahren können. Das heißt, du kannst dich auch nicht nach vorne setzen und jetzt mit ein bisschen Tempo die Gruppe auseinanderreißen und nur noch mit den Leuten fahren, mit denen man fahren will. Aber es waren wirklich in der Gruppe von 2, 5, 7, wir waren, sagen wir mal, 10 bis 12. Und da waren wirklich 2 dabei, die immer nach vorne gefahren sind, ja. Und wenn sie vorne waren, das Tempo so verringert haben, dass der Rest der Gruppe wieder überholen musste, ja. Und mir war das alles viel zu, und das passierte so auf einer Strecke von 5 Kilometern 3, 4 Mal. Und das in einer leicht abschüssigen Strecke, also wo man dann auch mit gut 40 gefahren ist. Und das kann einen ja wirklich dann in den Wahnsinn treiben. Und das hat mich so in den Wahnsinn getrieben, dass ich mich nur noch hinten draufgelegt habe und gar nichts mehr gemacht habe. Und einfach gesagt, macht doch euer Zeug, fahrt wie ihr wollt. Das waren auch so 2 ältere Herrschaften, ja, wahrscheinlich die Vereinsvorsitzenden vom Club Köln Klüngelputz oder so, keine Ahnung, die wahrscheinlich seit 30, 40 Jahren vorne immer fahren. Und das müssen wir immer so machen. Aber das hat mich echt so. Also das hat mir so für 20 Minuten die Freude reingenommen und da konnte ich dann nachvollziehen, wie du das damals beschrieben hast. Also auch spät kommt bei mir die Einsicht.
Haltet ihr recht viel Gegenwind oder so?
Nee, gar nichts. Also es war einfach ein komplett perfekter Tag dafür. Weißt du, du konntest fahren mit kurzer Hose, irgendwie Windweste gestartet, die habe ich dann später ausgezogen und Armlingen und normalen Trikot und so warst du dann für diese 19 Grad perfekt ausgestattet und das war goldrichtig.
Die wollten bestimmt ihren Vereinskameraden, die weiter vorne im Feld waren, Rücken frei halten. Die hatten Angst vor dir, die haben dich gesehen, haben gedacht, oh.
Nee, ich bin ja auch als Mitletzter gestartet, also da war nichts mehr und da ist ja eh keine Zeit, da haben wir nichts. Was ich auch noch sagen muss, da wollte ich vielleicht auch in dem Zusammenhang mal drauf hinweisen, ich habe das erste Mal gemacht, ich hätte dich eigentlich vorher noch fragen sollen, mit Navigation mit Garmin. Ne? Garmin kennst du? Hast du schon mal gehört? So ein Hersteller von Tachos und so. Mhm. Benutzt du, glaube ich, auch das ein oder andere Gerät. Mhm. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dich auf einem Nicht-Karten-Tacho von Garmin, sprich 500, 510, 520, 200 glaube ich nicht, ne? Das war wahrscheinlich nicht. Jedenfalls die Möglichkeit, sich nicht als Karte, aber so grundsätzlich doch einem Pfeil folgend zu navigieren zu lassen. Mhm. Und da ich ja für Navigation sonst eigentlich dadurch, dass ich, wie ich es hier schon mehrfach gesagt hatte, einfach so ein bisschen Streckenautist bin, nicht so viel halte oder es nicht brauche, dachte ich mir aber, so eine RTF ist wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Weil richtig verfahren kann ich mich nicht, weil irgendwo ja immer Pfeile stehen. Aber andererseits vielleicht schon vorher zu wissen, dass gleich ein Pfeil kommt, kann ja nicht schaden und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Also das hat wirklich gut geklappt. Also hätte ich ehrlich gesagt vorher nicht mit gerechnet. Ich weiß mich jetzt nicht, ob ich mich komplett zu 100% nur darauf auf fremdem Terrain verlassen würde. Also jetzt im Urlaub zum Beispiel oder so. Aber das war gar nicht so schlecht.
Meinst du so, also Routing an sich war nicht schlecht? Oder meinst du eben speziell diese ohne Karten, dieses Routing?
Das ohne Karten-Routing. Also ich habe den Track, ich habe den vorab den Start der RTF habe ich nicht gefunden so. Das liegt aber glaube ich daran, dass ich habe mir einfach den Track, die hatten den Track angeboten. Ne? Die haben gesagt, okay, das ist die RTF. Den habe ich mir runtergeladen, habe das dann aufs Paket gepackt, habe auf den Tacho gepackt, habe mir vorher noch den Anfahrt dazu gemacht. Und ich glaube, da habe ich einfach Mist gebaut, dass ich einfach da die Strecke irgendwie falsch kombiniert hatte. Dass ich sozusagen meine Anfahrt plus deren offiziellen Track zu einem gemacht habe und dabei den sozusagen den Start der RTF verpasst habe.
Denn auf deinem Garmin hast du keine Karte drauf.
Nee, habe ich keine Karte
drauf. Genau, okay.
Und das war einfach nur dieses, wie soll man das nennen? Du hast so einen Pfeil, ne, und der zeigt dir dann in erster Linie erstmal an, dass du auf dem richtigen Track bist und dann ab und zu, wenn es irgendwo rechts oder links geht, auch automatisch sagt er dann, okay, jetzt hier rechts, hier links. Das springt immer um, das war ein bisschen blöd, aber das kann man sicherlich einstellen, da war ich nur zu voll vorher, mich da nochmal einzuarbeiten. Das springt dann um zwischen dieser typischen Anzeige, ne, Geschwindigkeit, Puls, weiß der Geier, was du dir alles haben möchtest, und dann einmal eine Einstellung sozusagen Ghost, ne, also wie schnell bist du im Vergleich zu einem fiktiven Gegner oder Mitfahrer, weil ich wollte einfach nach 5 Stunden spätestens zu Hause sein und da habe ich mir einfach mal 5 Stunden eingestellt. Und dann als dritten Blatt der Navigation. Und dieses Hin- und Herspringen war halt nervend, weil ab und zu, du willst eigentlich vorrangig, will ich zumindest, dann die Navigation haben. Aber da kann man sicher seine Einstellungen treffen. Aber ich war echt überrascht, dass das funktioniert. Also jeder, der irgendwie noch so ein 500er hat oder 510er und 20er und diese Navigation noch nie benutzt hat, dem kann ich sagen, versucht's einfach mal. Also es ist nichts, wo ich mich im Fremdterrain hundertprozentig drauf verlassen wollen würde. Aber so für eine RTF zum Beispiel, so als unterstützende Maßnahme, weil du kennst das ja nicht, aber es kommt bei diesen RTFs auch wirklich mal vor, entweder dass Assis die Pfeile wegnehmen, ne? Oder dass du einen Pfeil auch mal übersiehst, weil er nicht so perfekt aufgehangen ist. Das sind alles Sachen, die mir schon passiert sind. Und zu wissen, okay, da kommt jetzt gleich irgendwann was nach rechts, das alleine ist schon eine große Hilfe. Ne? Weil du fährst ja viel aufmerksamer, als wenn du weißt, okay, jetzt fahre ich erstmal nochmal 2 Kilometer geradeaus. Und in der Hinsicht ist das wirklich eine ganz große, ganz, ganz gute Bereicherung.
Ich kenne mich jetzt, du hast vielleicht eine 500er, oder?
Genau,
ganz 500er. Kann man da nicht, also ich weiß es bei mir, dieses Wechsel der Datenansicht, also der Datenblätter, was du hast, das kann man einstellen, dass das automatisch wechselt, kann man aber auch abstellen. Und du hast ja gesagt, dich hat es genervt, aber beim 500er geht das nur automatisch, oder?
Nee, das geht bestimmt auch. Ich hatte mich da vorher nur, wie es so meine Art ist, nicht genug mit beschäftigt.
Okay.
Also das habe ich. Ich weiß auch, wo ich das einstellen kann, wie schnell das wechselt und ob es wechselt automatisch und so weiter. Bloß weißt du, ich hatte das dann aber am Morgen, kam mir der Gedanke, ach komm, mach, das kannst du auch mal probieren, ist so eigentlich so eine RTF eine gute Gelegenheit. Und da habe ich das dann draufgepackt und hat, ne, und da hatte ich dann, ich war froh, dass das Ding, dass ich es noch geschafft habe, den Track von hier bis da drauf zuzupacken und dass ich hier vor der Haustür den Start gedrückt habe, da jetzt noch so weit und irgendwie, dafür war es mir nicht wichtig genug. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel, wenn ich das nächste Mal so nutzen würde, da würde ich dann das auch noch versuchen. Aus dem Chat kommt noch jemand, dass OpenStreetMap auf ein 520er draufgepackt wurde. Wie das gehen soll, wäre mir neu oder wäre mir ein Rätsel, ob das auch beim 500er geht. Wenn ja, dann würde ich mich da über eine Rückmeldung sehr freuen. An die Info hier, ne? E-Mail-Adresse wiederum. Das würde mich auch interessieren. Auch wenn ich nicht glaube, dass das funktioniert, aber das ist auch nicht so wichtig. Ja, aber es war ein schöner Tag und da muss ich auch wieder, also an solchen Tagen überlege ich auch echt immer wieder, doch mal in einen Verein eintreten oder nicht eintreten, weil sich dieses Verpflichtende, wir hatten auch schon mal mit dem Bastel ja, ich will nicht sagen Gespräch, aber so eine aus Kommentare zu bekommen, dass Vereine eigentlich so wichtig sind und so weiter und so fort. Und je älter ich werde, umso mehr neige ich auch dazu, in die Richtung zu tendieren, vielleicht es doch mal irgendwann zu machen. Mal schauen. Also das fand ich sehr schön. Aber ich habe, obwohl ich den Start verpasst habe, man muss da ja, das weißt du vielleicht auch nicht so, Startgeld bezahlen. Na? Also da gibt es so einen Obolus, keine Ahnung, ich glaube 6 € waren es. Und obwohl ich den Start verpasst habe, wo man das ja eigentlich bezahlt, habe ich dann mein Geld an der ersten Verpflegungsstation bezahlt. Oh. Ja, obwohl ich die ganze Zeit aber nur 2 Gläser Wasser bekommen habe. Weil ich nur nicht mehr wollte, aber ich denke mir, das gehört sich einfach und man unterstützt ja auch was Gutes damit.
Das Verein. Ja, ist also, ich meine, eigentlich, das Krasse ist halt, dass man das heutzutage erwähnt, aber eigentlich ist das ja total selbstverständlich. Also, du gehst irgendwo hin, sollst bezahlen, kostet was und es ist klar, dass du irgendwo dein Geld dann, also,
da lässt. Ich fand das auch völlig normal, weil ich kam da an der ersten Verpflegung und meinte dann so, sorry, ich habe übrigens eben den Start verpasst. Und dann meinte der so, ach, deswegen hast du keine Startnummer mit dabei. Und ich so, nee, ja, stimmt, ja, ich auch, das auch nicht. Aber ich wollte trotzdem bezahlen, weil das gehört sich einfach und so. Und die waren davon so überrascht. Ich weiß nicht, ob sich sonst so viele Menschen da irgendwie einschleichen bei RTFs. Vielleicht kann da jemand aus dem Vereinswesen mal was von berichten. Weil das ist ja auch eigentlich albern. Ne? Also ich fahre so eine RTF ja nicht, um irgendjemandem was zu beweisen. Oder ich fahre ja so eine RTF auch nicht. Ich hätte mir ja den Track runterladen können und hätte ja am nächsten Morgen fahren können. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern für mich ist ja der Sinn so ein bisschen der Sache, auch das Vereinswesen zu unterstützen, wenn ich schon nicht in einem Verein bin. Während die Vereinsfahrer das ja auch alles so als Vereinsausflug ein bisschen sehen und handhaben.
Ja.
Das war schöner Tag, RTFs, fahrt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, fahrt ruhig mal RTFs. Nächstes Wochenende ist am Sonntag hier im Kölner Raum die von der BSG Köln. Ich neige dazu zu sagen, ich fahre nicht, aber wenn es mich überkommt, dann kann das natürlich durchaus passieren.
Wie lange ist noch die Saison bei euch jetzt so mit RTFs?
BSG-Fahrt ist nächste Woche, das ist die Saisonabschlussfahrt. Also das ist die letzte. Und dann geht es über, soweit ich, aber das ist etwas, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne, mit den, wie heißt denn, XCF oder so, also den Cross-RTFs sozusagen. Die haben auch schon teilweise gestartet. Aber da ich ja kein Cross fahre, ist das so gar nicht meins und nicht mehr Metier, aber da wissen andere Bescheid. Also wenn ihr einfach mal, ich glaube X, wie heißt das? Radtouristikfahrt? XCF? XX? Nee, CXF? CXF wird das, glaube ich, heißen. Also würde Sinn machen. Da vielleicht mal nachgucken, wenn euch das interessiert.
Aber das ist dann auch wirklich über eher Feldwege und nicht mehr Asphalt?
Ja. Also ich glaube nicht, dass man da mit dem Rennrad mitfahren kann. Nee. Vielleicht muss ich mir noch einen Crosser kaufen. Willst du mir deinen Crosser verkaufen? Du hast doch so viele Räder.
Nee.
Na, okay. War ein Versuch wert. Aber das war so quasi mein RTF. So ein Saisonabschluss wahrscheinlich, wenn es nicht nächsten Sonntag noch überkommt. Der Link zu der Abschlussfahrt von der BSG Köln auch in den Shownotes. Also wenn ihr sagt, okay, ich möchte das mal ausprobieren, ihr kommt hier aus der Gegend, dann könnt ihr euch da mal verdingen. Und das sind auch alles sehr nette Menschen. Jedenfalls die ich kennengelernt habe. Trikot. Du hattest auch ein Trikot.
Warte mal, lass mich mal ganz kurz noch was ergänzen.
Ja, klar.
Was mir einfällt, ist, du sagst ja, dass dieser automatische Wechsel hat dich genervt an deinem 500er, an deinem Edge. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich habe mir vor dem Sommer mal eine Fernbedienung zu meinem Edge 1000 geshoppt.
Was?
klingt furchtbar albern.
Ja.
Und genauso wie du gelacht hast, habe ich über andere Leute gelacht, die mir genau dasselbe erzählt haben und gesagt haben, ich habe hier so eine Fernbedienung. Und da habe ich auch gelacht und habe gedacht, was ist denn das für ein Mist? Aber
ich glaube es dir sogar.
Das ist trotzdem ziemlich geil.
Ja, ich glaube es dir. Ja, ernsthaft. Das ist etwas, was man erst versteht und mag, wenn man es hat, ne?
Ja, ja. Weil man wirklich, wie wechselt man bei dir beim 500er die Datenplatte? Wischen oder hast du Knöpfe?
Ich habe Knöpfe, aber ich weiß es nicht, weil es ja immer auf diesem automatischen Ding eingestellt ist.
Also okay. Also bei mir ist es ja Touch und da musst du quasi immer auf das Gerät touchen. Und ja, du weißt ja, wie das manchmal funktioniert, eigentlich recht zuverlässig, aber dann hast du doch gerade irgendwie zu trockene Hände oder zu dicke Handschuhe oder was auch immer und dann verschmierst du das Display, wenn du jetzt irgendwie verschwitzte Hände hast und dann scheint die Sonne drauf, dann siehst du nichts mehr. Also das klingt jetzt dramatischer, als die Realität ist, aber mit dieser Fernbedienung kannst du quasi einfach durch Drücken, kann man mehrere Funktionen hinlegen, aber eine Funktion von dieser Fernbedienung ist halt, diese Datenblätter zu wechseln. Mhm. Und so kann man da eben ganz lustig durchzappen, sozusagen, durch sein Garmin beim Fahren, ohne auf dem Display rumtatschen zu müssen, wo man dann vielleicht auch so die, also ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich fahre mit mehr Aufmerksamkeit, wenn ich diesen haptischen Knopf habe, also diese Fernbedienung, wo ich einfach drauf drücke, als wenn ich so die Hand da zum Garmin nehmen muss und so
rumtatschen muss. Ja, verstanden. Was da? Jetzt die Fakten. Strom, woher?
Batterie drin.
Mhm. Hält ewig, ja?
Hält ewig.
Ja. Gekoppelt per Bluetooth?
Oh, ich würde sagen Arndt. Ja, Arndt Plus.
Okay. Und wo sitzt das Ding? Also
das machst du dir, das ist ungefähr so groß wie so eine, also diese Garmin-Halterung, diese Runden, die du dir auf den Lenker machst, ungefähr so groß ist auch die Fernbedienung. Und die kannst du dir dorthin machen, wo du hinmachen willst. Also irgendwo so. Am Lenker.
Und jetzt alle Ingenieure, die zuhören, das kann ja wohl nicht so schwer sein, das ein bisschen kleiner zu machen. Und ich weiß, du gehörst zu diesen Irregeführten, die italienische Gruppen fahren. Aber es gab schon früher bei den Shimano-Gruppen, und zwar wenn du oben am Bremsgriffgummi greifst, ne, gab es links und rechts jeweils zwei Knöpfe. Und mit diesen Knöpfen konntest du das, was du jetzt beschrieben hast, ich weiß nicht, wie das miteinander verbunden war, aber einen Shimano-Tacho, genau das machen. Und das wäre ja der perfekte Punkt, ne, wo man hin und her schalten könnte. Vielleicht mit in die eine Richtung, in die andere Richtung. Warum nicht das einfach oben in die Bremsgriffgummis einbauen? Einfach kleiner, ne? Also das
ich denke, hier scheitert es einfach daran, dass die Hersteller nicht miteinander reden und sich da auf was einigen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das ist auch, da gibt es dann wieder andere Hersteller, mit die auf andere Standards setzen und eine andere Bedienung haben. Und
ja, klar. Aber ich meine, weißt du, genau das, was du hast, ne? Ich schätze das jetzt von der Größe, so wie du es beschrieben hast, so ein 2-Euro-Stück?
Ja, genau.
Wenn man das auf die Hälfte reduzieren würde, könnte man das ja zumindest, ich weiß jetzt, muss ehrlich sagen, ich weiß nur bei Shimano, aber könnte man das doch von unten unter das Bremsgriffgummi runterschieben und hätte es dann da ziemlich genau da, wo man es will.
Ich denke, was wo sowas vielleicht mal passieren könnte, wäre, wenn, also Scheidungen sind ja mittlerweile, Campagnolo kommt ja nächstes Jahr mit einer Schnittstelle, und bei Shimano, bei der DE2 ist es ja schon länger jetzt so, dass du quasi einen Zugang zu der Software hast, zu deiner elektronischen Schaltung, und dort dann auch gewisse Einstellungen vornehmen kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht frei programmierbare Taster vielleicht mal eingebaut werden, die dann eben mit sowas belegt werden können. Aber dann müssen die natürlich alle dasselbe sprechen und
ja, und die Software kostet, Software und diese ganze Anschlusskram für die DI2 zum Beispiel kostet ja auch einen Haufen Geld. Das ist auch alles.
Aber wie gesagt, man muss jetzt gar nicht schon wieder weiterspinnen. Ich finde schon alleine diese Fernbedienung ziemlich cool und cooler, als ich es gedacht habe.
Und ja, das glaube ich.
Ich habe gerade nochmal geguckt, ist doch recht teuer, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Zumindest unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,99, was ich schon ordentlich finde. Und ist kompatibel mit dem 510er, 520er, 810er und jetzt den beiden 1000.
Aber andererseits ein ANT Plus Senderempfänger, ne? Also die kosten ja auch 39 Euro, also deswegen finde ich das jetzt nicht, es überrascht mich nicht, sagen wir mal so rum. Ne? Ja. Also das ist, ja. Nee, aber cool. Also ich finde grundsätzlich ja erstmal so Ideen, dass Leute so Ideen haben, super.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, mir die zu holen.
Tja, ich auch nicht.
Ich, also, zumindest habe ich es mir irgendwie vorm Sommer geholt und bin ziemlich zufrieden damit. Also wer vielleicht sich überlegt oder wer kein Weihnachtsgeschenk für sich findet und denkt, ach,
was schenke ich mir denn dieses immer. Jahr?
Nee, die Oma fragt immer, was soll sie mir denn schenken?
Ach so.
Das ist zum Beispiel eine sinnvolle Geschichte.
Achtung, ich muss mir kurz die Nase putzen.
Oh, das... Oh,
können wir ja vielleicht rausschneiden.
Das ist Standard bei dir, oder? Dass du,
Das kommt vom Koks. So, ich habe eine neue... Ach nee, jetzt habe ich die Kapitelmarke falsch gesetzt. Dann sage ich jetzt einfach, dass du jetzt eine setzen musst, damit du es nicht vergessen und dann weißt du auch, dass du vorher schneiden musst. So, wo wir bei Shoppen sind, du warst auch shoppen und ich habe auch etwas bekommen und da über sowas sprechen wir gerne. Und bei dir lag es nur schon so lange zurück und das hat mich komplett entsetzt, weil du etwas hast, was ich auch schon länger mal überlegt habe, ob ich das kaufen soll und nicht. Und deswegen freue ich mich jetzt insbesondere darüber, von dir eine Rückmeldung zu haben. Erzähl, was hast du am Samstag, am Sonntag an beim Fahren, als du nicht handwerken durftest? Und trägst du es demnächst auch beim Handwerken, weil es dir so gut gefallen hat? Trägst du es jetzt auch? Trägst du es nur noch?
Nur noch. Schlaf damit.
Ja.
Du hattest das letzte Mal schon angesprochen, als wir über die Rafa-Sachen sprachen. Und Castelli-Sachen, die ja alle wohl so ein bisschen diesem Castelli-Gabba angelehnt sind oder in diese Richtung gehen. Und
also im Moment sind auf dem Markt Castelli mit Gabba, kurz bevorstehend Rafa mit Shadow und Craft mit Shield, wenn ich es richtig überblickt habe. Möge man uns gerne ergänzen.
Genau. Und da hast du ja dieses Castelli Gabba schon erwähnt gehabt und ich hatte es zu dem Zeitpunkt sogar schon da liegen, konnte aber nichts zu sagen und habe es auch gar nicht erwähnt, weil ich es einfach noch nicht ausprobiert habe. Aber jetzt am Samstag war es soweit und ich bin halt in Lang, musste ich unterwegs sein und habe dann quasi das erste Mal diese Gabba-Jacke aus, also Trikot. Es gibt da ja zwei Modelle, einmal mit abnehmbaren Ärmeln und einmal ohne. Und ich habe quasi die mit den festen Ärmeln.
Also es gibt, nur damit ich es richtig verstehe, es gibt einmal normales Kurzarmtrikot. Es gibt sozusagen Langarm mit abnehmbaren Armen. Und ich glaube, es gibt auch noch Jacke, oder?
Dann, also, ja genau. Also ich habe quasi das Modell ohne abnehmbare Ärmel entlang. Also einfach klassisch lang fest dran. Und dann habe ich mir dazu noch die Nanoflex-Hose geholt, die ja dazu passend ist, sage ich mal.
Die ja den Anschein zumindest erweckt, relativ wasserdicht zu sein.
Ganz genau. Und das ist ja auch quasi der Anwendungsbereich, für den oder mit dem beide Produkte beworben werden. Also gerade wenn es ins Feuchte abgeht und es regnet. Das hatte ich nun, wie gesagt, am Sonntag nicht, aber es war recht frisch und ich muss sagen, es hat sich extrem nett angefühlt. Also, ich weiß gar nicht, das war so, also draußen gewesen und unterwegs gewesen und es war einfach, es war fast sogar in der Sonne manchmal ein Ticken zu warm, dadurch, dass es alles komplett schwarz ist und die Sonne drauf scheint, kann es dann auch recht warm werden da drin. Und es war aber, also es war jetzt nicht so, dass es mir unangenehm war oder so, aber ich merkte schon so, man fängt dann doch mal an, das Ganze einzuschwitzen oder anzuschwitzen. Aber das Schöne war, in Kombination dazu, ich hatte noch mal geguckt, ich hatte so in den Abfahrten mit Topspeed 80, hatte ich dann eben quasi gar nicht das Problem, dass man jetzt vielleicht irgendwie friert oder dass man, weißt du, das merkt man ja dann relativ schnell. Es ist kalt, du sagtest, im Schnitt 9 Grad hatte ich und dann bist du noch in der Abfahrt mit irgendwie 70, 80 Sachen, dann merkst du relativ schnell, wenn es kalt wird. Und das hatte ich so überhaupt nicht. Das war immer ständig ein angenehmes Tragegefühl, ein angenehmes Temperaturgefühl.
Mhm. Also die Winddichtigkeit ist also gegeben, die zumindest propagiert wird.
Ja, also es ist ja bei der Jacke ist ja auch Windstopper mit eingebaut. Und das hat auch sozusagen funktioniert. Und wie gesagt, was jetzt das Thema Regen betrifft, kann ich eigentlich noch gar nichts zu sagen, weil ich den Regenfall eben jetzt noch nicht hatte. Vom Schnitt her gefällt es mir sehr gut. Ist halt, das Oberteil ist sehr lang geschnitten, gerade jetzt im Hüftbereich und am Hintern. Dass es eben doch dann wirklich beim Regen über die Hose oder über den Sattel sogar drüber reicht.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Das ist, glaube ich, auch so einrollbar oder ausrollbar. Kann das sein?
Wüsste ich jetzt nicht, aber
ausklappbarer Spritzschutz. Gut. Hast du jedenfalls, dann hast du das jetzt auch gelernt.
Man muss auch immer aufpassen, was so die PR-Abteilung da alles schreibt.
Nee, aber das war mir auch, also das hatte ich schon selber gesehen. Also, dass du sozusagen im hinteren Bereich für den Regenfall noch etwas ausklappen kannst. Vielleicht hattest du das einfach schon ausgeklappt und hast noch nicht gesehen, dass du es einklappen kannst.
Vermute das jetzt einfach mal.
Ja.
Die Taschen sind relativ tief.
Genau, das wäre jetzt auch noch eine entscheidende Frage von mir gewesen.
Genau, also die sind sehr, sehr tief, sodass, wenn man auch vielleicht ein bisschen ein Telefon drin hat, dass das oben, ich will nicht sagen dicht gehalten wird, aber dass es vielleicht nicht unbedingt rausguckt. Ich hätte mir jetzt gedacht, mir wäre eigentlich ein wirklich dichter Verschluss für den Regenbereich vermutlich sinnvoller erschienen. Das werden wir sehen, weil meine Erfahrung ist, in solchen Taschen sammelt sich dann halt wunderbar der Dreck. Und ich befürchte, dass das quasi bei der genauso sein wird, auch wenn die Taschen etwas tiefer sind und vielleicht oben jetzt nicht so offen sind, sondern der Gummi etwas dichter anlegt als vielleicht üblich. Aber da könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass er vielleicht ein Reißverschluss oder irgendwas Dichteres, es gibt ja auch manchmal so Rückentaschen, die von der Seite mit einem Reißverschluss Zugriff haben, könnte sinnvoller sein. Aber da, wie gesagt, Regen hatte ich noch nicht, das wird erst die Praxis zeigen.
Zwei Fragen hätte ich jetzt direkt.
Ja.
Punkt 1, die Ärmel kommen mir unten, also zumindest so wie ich das auf dem Foto sehe, ich habe noch keins angehabt. Die Ärmel kommen mir unten irgendwie komisch vor. Sind die besonders länger geschnitten, damit der Übergang zu den Handschuhen irgendwie anders gestaltet wird? Oder?
Und das wollte ich zum Schnitt noch sagen. Ach so, okay. Ach so, dass die Ärmel, sind sportlich eng anliegend. Ich hatte ja schon mal so Mavic-Sachen anprobiert, die ja dann bei mir oben irgendwie übelst ausbeulen und riesig sind am Oberarm. Und das liegt, also von der Passform her sehr gut an, aber die Ärmel sind sehr, sehr lang. Und die könnten für mich jetzt wiederum auch, könnten sogar einen Ticken kürzer sein, weil dadurch das staut sich dann sozusagen. Also du hast dann so Falten am Arm. Es ist nicht unangenehm, es stört nicht. Aber wenn man jetzt sozusagen eher wirklich dieses eng anliegende aerodynamische mag, es wirft dann doch ein paar Falten einfach durch die Armlänge, weil man ja dann irgendwie noch Handschuhe hat und so.
Mhm. Bist du mit Langhandschuhen gefahren?
Ja.
Klar, okay, bei 9 Grad, dumme Frage, zieh ich zurück, euer Ehren. Wäre denn jetzt für dich so im Nach, so wie du es beschreibst, frage ich mich gerade, ob das Langarm-Trikot, also wenn ich das richtig verstehe und wenn ich das Konzept, was alles so dahinter steckt und so weiter und so fort, richtig sehe, ist ja das Langarm-Trikot gar nicht so groß unterschiedlich vom Kurzarm-Trikot. Wäre dann für dich jetzt auch mit dieser, ich sag's, nenne es jetzt übertrieben, Armproblematik, nicht vielleicht das Kurzarm-Trikot mit dann zum Beispiel den Nanoflex-Armlingen, die ich ja auch habe und sehr gerne mag, die bessere Lösung gewesen?
Nee, ich hasse, also mittlerweile hasse ich Armlinge, mir geht das total
auf. Ja, da muss ich jetzt das Gespräch abbrechen.
Ich weiß, dass du jede Nacht damit kuschelst und dran schnüffelst, aber ich belege die ganze Zeit, wo ich das letzte Mal Armlinge anhatte, ich bild mir ein, hatte ich die zum Ötztaler? Hatte ich da Armlinge mit? Nee, oder?
Bestimmt.
Also, wenn ich mich jetzt so an meine letzten Benutzungen von Armlingen erinnere, dann erinnere ich mich an dieses Bild, wo sie dann so am Oberarm leicht rutschen.
Ja, du dann hast so halt nur
ein kalter Spalt entsteht, so zwischen Trikot und Armling. Und sowas, das Gefummel, das nervt mich einfach sowas von an.
Ja, aber dann hast du einfach nur Schrottarmlinge.
Ach.
Oder du bist verbaut.
Also ich mag es dann lieber wirklich, da habe ich was Langes an, das komplett, es ist ein rundum gutes Gefühl. Mhm.
Naja, ist ja okay. Also ich bin ja, es ist ja nicht, dass man jetzt irgendjemanden von irgendwas überzeugen müsste. Ich weiß auch nicht, warum ich da meinen Fetisch habe, aber ich habe gerade so überlegt, so wie du es beschrieben hast, ne? Könnte für mich zum Beispiel auch. Ich vielleicht die Kurzarmlösung mit Nanoflex-Armlingen die bessere sein, aber das muss ja aber jeder
warum?
Für sich selber.
Aber jetzt mal warum? Weil es ist ja nicht dünn. Es ist ja jetzt nicht so, dass du es im Sommer trägst, wo du vielleicht kurz fährst oder Übergangszeit. Also es ist ja schon eher was für die frischeren Tage. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es so kalt ist, dass ich schon eine Gabba trage, aber dann trotzdem noch kurz fahre.
Also es wird angegeben, der Temperaturbereich fürs Langarmtrikot von 6 bis 15 Grad.
Und da war ich ja, also, ja, das ist, ja, naja, das ist immer sehr individuell.
Klar, ne? Also ich habe es heute noch einem Kunden geschrieben, Temperaturempfinden ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Sache. Ich würde mich zum Beispiel dann, wahrscheinlich trägst du dieses Trikot noch bis 0 Grad vielleicht runter eher.
Also so habe ich das auch für mich, also jetzt mit 9 Grad, das fand ich jetzt fast eher im oberen Bereich.
Und ich würde das wahrscheinlich genau andersrum sehen. Also, oder nicht andersrum, aber ich bin jemand, der ja es lieber ein bisschen wärmer hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Kurzarm für mich doch dann relevant wäre, an so Tagen, wo es recht windig ist und wo ich sonst leicht schnell friere oder so, dass man das auch bei 15, 18 Grad trägt. Und dann könnte man, wenn man es losfährt und es ist noch ein bisschen kühler, die Armlinge noch drunter ziehen und die ausziehen. Also das halte ich
Bei 18 Grad fahre ich ja schon fast kurz.
Ja, und ich fahre mit Armlingen dann. Aber wenn du losfährst, also ich bin zum Beispiel am Samstag losgefahren, war es noch ein bisschen frischer, da hat es vielleicht so mal 13 Grad, 14 Grad gehabt. Da habe ich die Armlinge halt an und dann kann mit Windweste und dann kann ich die später ausziehen. Also deswegen, gerade deswegen mag ich ja dieses Konzept. Du bist da härter durch deine norwegische Windprägung.
Ja, vielleicht auch, weil der Temperaturunterschied nicht so gravierend ist.
Was da? Genau.
Ja, also ich sag mal, ich habe früh, wenn ich jetzt früh losmache, habe ich vielleicht 6 Grad und dann wären es vielleicht am Tag 10, 11 Grad, 12 Grad. Währenddessen bei dir vielleicht früh auch 6 Grad sind, aber dann wären auch vielleicht 15, 18, 19 Grad, wenn die Sonne scheint.
Ja, genau. Also ja, und bei mir ist es, wenn ich bei 10 Grad irgendwie losfahre, weißt du, dann ist es mir auch noch zu kalt, ohne was an den Armen loszufahren. Und dann habe ich halt die Wahl, ne? Sonst nehme ich eine Windjacke mit, ziehe die über, dann stecke ich mir ins Trikot. Aber das ist halt auch nur so eine Semi-Super-Lösung. Deswegen, ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, Vielleicht ist die Kurzarmlösung für mich gar nicht so uninteressant, aber also insgesamt finde ich das Konzept, eine Frage hätte ich jetzt noch die ganze Zeit gehabt. Wasser, wo Wasser nicht reinkommt, kommt Wasser auch schlecht raus, eigentlich. Oder das ist oft ein Problem.
Wie ist es denn oft mit dem, ein Problem, genau. Ist oft ein Problem, ja.
Wie war das denn mit sozusagen dem Dunstabzug?
Naja, ich habe ja eine gemütliche Runde gedreht. Das war ja jetzt nicht irgendwie auf Tempo und da schwitze ich eigentlich in der Regel nicht so. Mhm. Es war schon so, man hat gemerkt, dass es teilweise drin warm ist. Mhm. Und diese Reißverschlüsse, die man vorne sieht, die aussehen wie Taschen, sind aber keine Taschen, sind nochmal extra Luftzugänge sozusagen. Die hatte ich geschlossen, ich hatte sie jetzt nicht auf. Ich kann jetzt schwer ein Urteil oder jetzt sagen, wie gesagt, es hat sich relativ warm für mich angefühlt und ich würde für mich jetzt auch sagen, das ist jetzt so bei 10 Grad eher für mich im Moment zumindest die Obergrenze. Ich würde es tendenziell eher noch in Richtung 0 Grad locker verwenden wollen.
Okay.
Und dann kann man das vielleicht auch dann ab 0 Grad auch noch irgendwie nochmal gucken, nochmal ein extra Base Layer drunter oder sowas. Mhm. Aber würde ich mir jetzt noch kein Urteil zu wagen. Wie gesagt, es ist so, der erste Eindruck war halt extrem gut und vor allen Dingen, was ich so schön fand, war eben so ein durchgängiges, angenehmes Tragegefühl. Also nicht so irgendwie am Berg schwitzen und bergrunter frieren, sondern insgesamt ein sehr ausgewogenes, angenehmes Tragegefühl. Dasselbe beziehe ich auch auf die Hose, auf die Nanoflex-Hose. Die aber jetzt nicht Windstopper, glaube ich, hat, sondern die ja noch eher mehr Richtung Regen geht. Vielleicht zwei Sachen, die ich erwähnen will. Bei dem Pad bin ich auf Dauer gespannt, ob das nicht doch ein bisschen zu wenig Pad ist. Also das wirkt, erste Eindruck auf mich ist ein relativ günstiges Pad, was da verwendet wurde. Aber das war jetzt auch nur so der erste Eindruck. Da muss man mal so ein bisschen gucken, wie sich das so auf Dauer trägt. Ich habe schon andere Hosen und gerade im Sommer im kurzen Bereich Hosen getragen, die du anhast, wo du dich drauf setzt und denkst, wow, perfekt. Das war jetzt hier nicht ganz so der Punkt. Aber was Schönes ist, die ist auch unten länger geschnitten und hat unten quasi einen Reißverschluss und dichtet nochmal unten am Fußbereich, oder liegt sehr eng an, sozusagen. Fand ich alles sehr angenehm. Auch von der Länge her ist es auch nicht so, dass sie zu lang ist, wie jetzt bei den Ärmeln, wo ich jetzt sagen würde, okay, die Ärmel könnten auch 3 cm kürzer sein oder 2 cm. Das passte perfekt bei mir.
Aber da kannst du jetzt auch noch natürlich nicht, also der Hauptanwendungszweck, ich habe mich gerade eben gefragt, ob das Polster bewusst dünner gehalten ist oder einfacher gehalten ist. Vielleicht nicht einfacher, aber dünner gehalten ist im Sinne von, okay, diese Hose ist jetzt für den Anwendungsfall Regen vorgesehen. Und wenn du im Regen fährst, dann möchtest du nicht, dass sich das Polster so mit Wasser vollzieht. Vielleicht ist es aber auch ein komplett abwegiger Gedanke, keine Ahnung. Aber das war jetzt nur mein erster Gedanke. Vielleicht ist das so ein bisschen die Begründung dafür.
Würde ich jetzt nicht zu abwegig sehen.
Müsste man.
Könnte gut sein.
Obwohl Sie sagen, komfortables Kiss-Air-Polster. Ein Sitzpolster Kiss zu nennen, nun ja. Aber das ist auch, glaube ich, in anderen Hosen noch verbaut von Castelli. Wenn ich das richtig weiß. Also auch bei, in Anführungszeichen, normalen Hosen oder anderen Hosen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es sozusagen der Top-Modell Sitzpolster ist, aber ich glaube, der Anwendungsfall ist halt auch recht eindeutig für den Regenfall. Ne? Und vielleicht denken die sich auch, okay, im Regen fährt man eh nicht so viel oder so weit. Who knows? Also, naja. Aber ich bin gespannt. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass du an dem Trikot sehr viel Freude noch haben wirst. Und die Hose, vielleicht ist es so dann deine Regenanwendungsfallhose. Dafür muss man ja auch was haben.
Wie gesagt, ich fand es jetzt auch zusammen in der Kombination sehr angenehm und ich werde jetzt einfach mal im Winter über schauen, wie lange ich die so tragen kann, ab wann ich vielleicht noch extra was drunter legen muss, wie es sich im Regen verhält. lass mich mal überraschen. Aber der erste Eindruck, wie gesagt, war positiv.
Mhm. Ja, dann schließe ich mich einfach.
Ach so. Ganz kurz, was ganz lustig war, ich hatte dann auch über den Schuhen, ich bin jetzt nicht mit Fußlingen gefahren, mit so kompletten, sondern die von Castelli, die nach vorne über den vorderen Teil des Schuhs gehen. Mhm. Wirst du gleich sagen, wie die heißen?
Shoe-Tools.
Okay. Die fand ich auch sehr angenehm. Also so in Kombination dazu.
Das ist so ein Produkt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht. Also, ich bin dann ja eher ein Freund von diesen Oversocks, diesen Belgian Booties. Aber das ist, ich glaube, da bin ich auch der Einzige, der sowas mag. Ich weiß auch nicht. Obwohl ich bei der RTF auch jemanden gesehen habe, der hatte solche Dinge an. Ja, mir leuchtet der Gedanke ein. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das etwas ist, was man vielleicht benutzt, wenn man zu große Überschuhe hat und sich nochmal eine Extraschicht vorne, wenn es richtig, richtig kalt ist, gibt. Also für den Fall, da kann ich mir das ganz gut vorstellen.
Na, ich muss ehrlich sagen, das war für mich jetzt so eigentlich total optimal, weil wo frierst du am Fuß? Das ist ja der Futterbereich, dort, wo jetzt irgendwie oben, vielleicht hast du ein Netz oben drin, mhm, und Wind pfeift rein. Aber du frierst ja in der Regel nicht im Knöchelbereich beim Schuh. Außer wenn es jetzt richtig kalt ist, aber so wie jetzt, war ja noch deutliche Plusgrade, von daher war das ja ganz entspannt. Und da fand ich das einfach total perfekt. Also vorne ist so kein Wind rein, dicht, wärmt ein bisschen so den vorderen Fuß. Aber hinten war quasi noch Luft, dann so am Knöchel noch genug Luft, auch falls jetzt irgendwie die Luft aus dem Schuh kann, dass es da keinen Feuchtigkeitsstau gibt. Also das fand ich extrem perfekt.
Mhm, okay. Ja, vielleicht muss ich so ein Ding doch mal ausprobieren. Ja, mal schauen. Mal gucken.
Aber du hast auch was geshoppt.
Ja, ich habe was, da muss ich zugeben, nicht geshoppt, sondern wir haben das zur Verfügung gestellt bekommen. Man muss ja auch ehrlich bleiben, ne? Und das wird mein Urteil darüber aber nicht verbessern. Und zwar von, kennst du Isador? Hast du Isador schon gehört? Die kommen jetzt auch ziemlich auf den deutschen Markt oder wollen sich da etablieren. Bekannt?
Ich überlege die ganze Zeit, nee, nicht wirklich, nee.
Okay, also Homepage aufräumen. Was vielleicht so ein bisschen die Geschichte ist, ich suche gerade den Namen, ich komme gerade nicht drauf. Peter Felitz sagt dir wahrscheinlich weniger, da bräuchte ich jetzt den Chris, der da wahrscheinlich mehr sagen kann. Aus Bratislava kommend, fährt für BMC, ein Profi, aus der Slowakei stammend. Und ich glaube, er hat noch einen Bruder und diese beiden haben zusammen irgendwann mal, wann auch immer, das Label Isador gegründet. Ja, also Peter Felitz dieses Jahr, glaube ich, sogar noch im roten Trikot bei der Vuelta. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne. Also Mannschaftszeitfahren der Vuelta dieses Jahr gewonnen und. Und die haben das Mode-Label, wollte ich gerade schon sagen, also das Radsport-Label. Ich muss mal kurz meinen Kater beschimpfen, der geht mir hier so auf den Zeiger. Isador, mir sind sie letztes Jahr schon mal aufgefallen. Ich würde jetzt einfach mal tippen, vor 2-3 Jahren ungefähr gegründet. Und hab da mal angefragt und die haben uns ein Trikot geschickt. Und das ist ein komisches Trikot, im besten Sinne des Wortes komisch. Also du hast es dir mal aufgerufen, hast du den Link, um es mal anzuschauen, damit du vielleicht besser verstehst, was ich meine. Du musst das, also eigentlich ist es ein ganz normales Trikot, ja, was man am besten auch, ich werfe das auch mal in den Chat, damit, wenn es jemand da interessiert, erst nachverfolgen kann. Es ist eigentlich ein ganz normales Trikot, nur was mir bei diesem Trikot, ich habe es bei einem anderen Trikot, was eher so ein Sommertrikot ist, auch, noch viel extremer auffällt als bei anderen Trikots, dass die Arme, die so schwarz abgesetzt sind und der seitliche Bereich aus einem Netzmaterial, nicht Netzmaterial im Sinne von ganz dünnes Netz, sondern aus einem anderen Material bestehen als sozusagen Front- und Rückenpartie. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im Moment an meinem wenigen Training liegt. Es sitzt sehr eng bei mir. Ich schieb's aber auf mich. Und das, also für andere ist es dann wahrscheinlich ein sehr sportlicher Schnitt. und oder wie Sie es selber sagen, schmal geschnitten. Und was dieses Netz, also ich kenne das von Trikots, die haben das links und rechts sozusagen an den Seiten, an den Flanken, um so ein bisschen Ventilation oder Lüftung zu erzeugen.
Ja.
Was bei diesem Trikot anders ist, dass die Ärmel mit einbezogen werden. Das heißt, dieses etwas andere Material geht auch über die Ärmel, was dazu führt, dass die Ärmel relativ, wie hast du es eben genannt? Da habe ich das nämlich jetzt schon wiedergefunden, sozusagen. Sehr, wie heißt es, eng anliegend, vielleicht vereinfacht gesagt, sind. Ja, also es sitzt alles sehr, sehr eng. Nicht eng, nicht unangenehm eng, aber sehr, sehr tight auf der linken und rechten Seite. Und dadurch, dass das Material sozusagen im vorderen Bereich und im hinteren Bereich ein komplett anderes ist, nämlich so ein typisches Merino-Wollmaterial, hast du so ein bisschen auch das Gefühl, als hättest du eine Weste an.
Also der Temperaturunterschied ist
der deutlich, Temperatur, oder? Genau, der Temperatur- oder der Belüftungsfaktor, will ich es mal nennen, ist relativ unterschiedlich. Das heißt, du hast es vorne, hinten, relativ, dick ist jetzt das falsche Wort, sehr, sehr angenehm, also für mich jedenfalls angenehm, ich sag ja gerade immer, für jemanden, der es wärmer mag, sehr, sehr angenehm, und an den Seiten hast du aber dann trotzdem den Lüftungsaspekt, den du sonst vielleicht, es wird dir nicht zu warm dadurch. Und das empfand ich als sehr, sehr, sehr angenehm, oder das finde ich als sehr schön, dass das halt so, ich trage ja auch sonst gerne Windweste, und deswegen, als ich das erste Mal angehabt, dachte ich, das ist mal was anderes. Allein dadurch, dass die Ärmel halt anders materialisiert sind als der Rest des Trikots. Auch.
Also du empfindest das als sehr angenehm.
Ich finde das super. Ja, ich finde das total toll. Also das klingt komisch, aber das ist halt ein bisschen so für die Zeit des Jahres, wo ich mir überlege, ziehe ich jetzt eine Windweste an oder ziehe ich keine Windweste an? Ne, so Tage mit irgendwie 14, 15 Grad oder so, da ist das, finde ich, das genau das als richtig. Weil einerseits überhitze ich nicht dadurch, ich habe von einem anderen namenhaften großen Hersteller aus England ein normales, das Wolltrikot oder Sportswolltrikot, und ich habe ein Sommertrikot. Ja, also was aus leichterem Material ist. Und dieses Trikot wirkt auf ein bisschen genau die Mitte dazwischen, weißt du? So das. Mhm. Es gibt in der Radbranche, kommt oft so der Marketing-Spruch, über den wir uns im Büro sehr lustig machen, das Beste aus beiden Welten. Und in dem Fall ist das wirklich so. Also da kann ich das erste Mal mit Fug und Recht am eigenen Körper erlebt sagen, dass das wirklich für mich sehr, sehr gut ist. Also ich glaube auch nicht, dass das für jeden, dass das jedermanns Geschmack trifft. Mhm. Aber ich empfinde das genau als super. Dann noch, ich mag das ja sehr gerne, wenn oben der Kragen etwas höher ist, ne, dass das oben am Hals ein bisschen, also ich muss einfach, oder ich rede hier viel, ich rede im Büro viel, ich rede überall viel, und deswegen, ne, so Hals und so, bin ich vielleicht ein bisschen paranoid, aber das mag ich halt sehr, sehr gerne, und also ich finde das Trikot wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Auch das ganze Material, für die Leute, die es interessiert oder die wichtig ist, man hat natürlich heutzutage, muss man das schon sagen, so hinten Kopfhörerausgang, und wo man dann vielleicht auch so ein bisschen noch die Profi-Handschrift sieht, nicht nur, dass man den Kopfhörer, die Öse hinten, also den Durchgang hat, sondern man hat auch noch so kleine Schlaufen, ne, dass man den, hattest du das nicht mal so bei mir bemängelt, dass der Kopfhörer dann so rumfliegt und so? Mhm,
genau.
Da hat man so Schlaufen, wo man es durchziehen kann. Ne, das ist also wirklich sozusagen fixiert ist.
Ja.
Es sitzt hinten, also was er auch oft hat, dass man das Trikot so hochrutscht und so weiter, also auch dieser typische Gummi hinten, also alles das, was man sonst so als zeitgemäß von Trikots ansieht, ist da auch gegeben. Kritikpunkt, den einzigen, den ich eigentlich habe, die Farben sind nicht so meins. Aber das, ich glaube, wenn man das als einzigen Kritikpunkt irgendwie hat. Über Farben kann man streiten. Ne? Manch einer ist total bekloppt und macht sich ein rotes Fahrrad. Anderer fährt auf dem blauen mit dem weißen Lenker. also das, ne, da muss ja jeder für sich selber finden, womit er glücklich ist. Und da gibt es ja auch eine vielfältige Auswahl.
Ja, und Farbe ist auch Geschmacks.
Absolut, genau. Also das ist wirklich Orange ist nicht so meins und die Farben insgesamt, also das ist, aber wie du sagst, das ist absolut Geschmackssache und das heißt ja auch nicht, dass das dafür, es gibt zum Beispiel auch sehr schöne so für den in komplett schwarz mit blauem Reißverschluss, da würde ich mir denken, okay, wäre der Reißverschluss weiß, dann wäre es schon wieder eher was für mich. Aber das sind ja nun wirklich Details und wenn eine Firma, glaube ich, verstanden hat, wie grundsätzlich so ein Trikot auszusehen hat und wie man den Kunden damit glücklich machen kann, dann hat man schon einen großen, großen, wichtigen Schritt getan. Die haben auch noch verschiedene andere Modelle mit einem asymmetrischen Reißverschluss und Pipapo und hier und dort. Aber ich fand genau das, also dieses Modell fand ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm zu tragen. Also wenn ihr mal noch ein Trikot irgendwie sucht, ich glaube, es gibt auch Langarmgeschichten, Hosen, also alles so, wie nennt man das, Vollsortimenter. Also haben wir verlinkt, wenn ich von der Qualität des Trikots, was ich jetzt hier genutzt habe, auf den Rest schließen kann, kann man sich da, glaube ich, gut austoben. Ich muss mal schauen, also so ein Thermo, die haben halt auch, was ich gesehen habe, bei den Thermotrikots hinten dann so komische Punkte, die reflektieren, wo ich auch sagen muss, na hübsch sieht's nicht aus, aber es hilft vielleicht. Also das sind viele Sachen, wo ich sagen würde, nicht unbedingt ganz meins, aber die Qualität des Trikots ist wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr, macht Spaß. Also da kann ich nur von echt reinem Herzens, auch wenn wir es bekommen haben, ich würde auch sagen, wenn mir etwas nicht passt, und das sage ich ja über die Farben, aber ansonsten kann ich das wirklich nur jedem mal zum Anprobieren oder man sollte es mal ins Auge fassen, sich da umschauen.
Das, was du hier, du hast dieses Atlantic Blue. Welche Farbe hast du?
Genau, ganz genau.
Ja. Atlantic Blue. Wenn du dir durch die Fotos gehst, ist das ja quasi dasselbe Trikot, aber die Farbe von dem Atlantic Blue oder von dem Trikot variiert ziemlich.
Ja.
Welches dieser Fotos würdest du jetzt als zutreffend
schwierig
zeichnen?
Keins.
Was?
Ja, das ist echt schwierig.
Also das letzte ist ja
wirklich. Ich mache auch noch ein paar Fotos schickes. Einfach mal von dem. Ich werde sie auf den Boden legen und mal fotografieren und werde die dann auch hochladen bei uns, damit man sich das anschauen kann. Das mit der Farbe, vielleicht, wir haben auch Farbenblinde in der Familie. Manche denke ich, da gehöre ich auch zu. Ich glaube, wenn man sich die Bildergalerie anguckt, die ganz links, die ersten beiden, die treffen das schon am besten. Ich glaube, da hat am wenigsten die Farbkorrektur gegriffen. Und ich war im ersten Moment ein bisschen überrascht, als ich es alle in der Hand hielt. Aber wie gesagt, ich setze mal ein paar Bilder ohne Farbfilter, ohne nichts und weiteres bei uns rein und verlinke die dann. Und dann könnt ihr unter der Rubrik Tests, wo wir alles auflisten, was wir mal aus- und anprobiert haben, dann könnt ihr euch das da anschauen, wie die Farben so ungefähr sind. Ja, mal sehen. Ne? Also, wie gesagt.
Ja, eine Frage kurz zu den Ärmeln.
Ich weiß schon, was du fragst.
Was denn?
Du fragst nach der Länge der Ärmel, ob die eher so sind, welche sind.
Nee.
Ach.
Nö. Oh, ja. Nee. Nee, ob die rutschen. Also, ob da irgendein Gummi oder was da einge...
Nee. Also,
viele Trikots haben ja so einen relativ breiten... Gummi oder Silikonstreifen oder was da heutzutage so verwendet wird. Was ich sehr schick finde und was auch gut ist, dass es eben am Platz bleibt.
Ist am Platz geblieben? Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nochmal nachschauen. Ich weiß es auswendig nicht. Müsste ich mal gucken. Warte mal. Ah nee, kann ich nicht. Kind schläft. wüsste ich nicht, aber es ist mir aufgefallen, dass es nicht groß rutscht. Das kann aber auch daran liegen, dass die Größe, die ich habe, jetzt bei mir echt eng sitzt. Und dadurch, dass das ja so ein, ich würde es am ehesten beschreiben, ich weiß nicht, ob du von X-Bionic so Beinlinge machst, dieses Strickmaterial. Oder du
ja,
hast das
ja,
doch.
Ja.
Das ähnelt so, stell dir das dann sehr dünn vor, dann hast du dann, glaube ich, am ehesten einen vernünftigen Eindruck davon, welches Material das ist. Und durch dieses Strick, ich will nicht sagen, dass das so Kompensationsdingensbums ist, aber dadurch, dass das relativ eng anliegt. Kompression
meinst du, oder?
Genau, danke. Dass das relativ eng anliegt und so fest sitzt, rutscht es auch schlecht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mir das negativ aufgefallen wäre. Aber kann ich gerne nochmal beobachten.
Okay.
Und was ich halt finde, das kommt mir jetzt gerade erst so in den Sinn, wo wir eben nochmal das Thema Armlinge hatten. Wenn du das Trikot, glaube ich, mit Armlingen kombinierst, ist das ein Trikot, was du über einen sehr großen Temperaturbereich nutzen kannst. Weil wenn es warm, wenn es zu, also das ist, was du eben meintest, im Sinne von der Temperaturbereich ist so groß unterschiedlich. Ich glaube, das Trikot könntest du gut oben diesen Strickbereich mit Armlingen unterfütternd auch noch tragen, wenn es relativ kalt ist, im Sinne von 10 Grad vielleicht, wenn ich es morgens losfahre. Aber wenn ich dann die Armlinge, die bei mir, also meine Armlinge enden oben am Schultergelenk, wenn ich die dann ausziehe und es wird nachmittags 17, 18, 19, vielleicht sogar 20 Grad, könnte ich das Trikot immer noch tragen. Das heißt, so für den Anwendungsfall zwischen normal und warm, zwischen kühl und warm schon, da kann man das ganz gut verwenden, weil es sehr, sehr flexibel zu nutzen ist. Mhm. Also deswegen, wer auf so Wollmaterial steht, der kann sich da damit einen Gefallen tun.
Ja. So. Ich habe gerade geschaut, die haben 36% Merino-Wolle-Anteil sozusagen. Mhm. Weißt du, wie das bei deinen Rafa-Sachen ist?
Nee.
Auch alles ein Mix, oder?
Ja, ich glaube, das hängt auch davon ab, was das ist, ne? Also meines Wissens nach, also ich habe ich überlege gerade, was ich an Trikots von denen habe, welches jetzt zu dem normalen Trikot entspricht. Also ich glaube, ich schaue gerade, aber das wird es, glaube ich, jetzt, also so ein langarm Trikot 25% zum Beispiel.
Okay.
Oder dieses typische Classic-Trikot, also was man halt so standardmäßig kennt, kann ich ja gerade mal schauen. Das hat einen Anteil von, dafür haben wir ja die Zeit, 39%. Was sagst du eben? Was sagtest du
eben? 36. 36.
Ja, also fast identisch zu dem normalen, bloß ich glaube halt, dass dadurch, dass sich das so verteilt, ne, also ich finde das sehr vorne und hinten sehr, sehr angenehm. Und durch dieses Netz, also das ist schon nicht so dieses normale Merino-Trikot-Gefühl, sondern schon so eine Mischung aus beiden. Das Problem, ich weiß nicht, wie das ist, ob man das hier in Deutschland auch so ganz normal im Ladenlokal kaufen kann. Ich finde das immer bei Bestellen, mal anprobieren und so weiter, das finde ich gerade bei Trikots mit Größe und so, obwohl ich ja eigentlich aus dem Versandhandel komme und nicht derjenige sein müsste, der am meisten dafür spricht. Aber das ist so ein Trikot, das kann einem, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen, oder man mag das gar nicht, diese Mischung aus beidem. Also mir hat es sehr, sehr zugesagt.
Also der Bike Dress in München ist angegeben als Händler.
Ja, an dem Punkt Grüße an den Peter. Der erschreckt sich jetzt immer, wenn ich ihn erwähne, weil mit ihm sprach ich über Bike Dress in München, die auch für Assos und Rafa, glaube ich, Händler sind.
Und Antrieb E in Lechenich, Nordrhein-Westfalen.
Aha. Ja, das habe ich auch gesehen. Gar nicht so weit weg von hier. Ja,
Antrieb E.
Antrieb E.
Also von E-Bikes.
Ja, das glaube ich auch.
Genau.
Ja, aber guckt euch das mal an. Also das, wer auf der Suche nach einem neuen Trikot ist, und vor allen Dingen würde mich mal interessieren, ob einer unserer Hörer vielleicht ein Langarm-Trikot von denen oder gewiss vielleicht sogar so ein Thermo-Langarm-Trikot hat oder mal anhatte. Das würde mich wirklich interessieren. Wobei du mich natürlich mit den Gamma-Sachen auch ein bisschen angefixt hast. Und du hast noch.
Naja, also ich denke einfach, also Wolle im Regen hält zwar weiterhin warm, zumindest wenn du richtig Wolle trägst. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn der Anteil so bei dem Drittel liegt, ob das dann immer noch so funktioniert. Mhm. Aber das ist ja der große Vorteil von Wolle, dass eben selbst nasse Wolle noch wärmt. Und deswegen wir unser Kindergarten, da können wir gleich mal hier einen Tipp geben von Vater zu Vater. Bei uns im Kindergarten mögen die es, wenn die Kinder Wolle mitkriegen, einfach weil das halt immer warm hält, auch wenn die draußen in der Pampe spielen. Aber ich will auf dem Rad im Regen nicht unbedingt was tragen, was sich dann so vollsaugt, einfach vom Tragegefühl her.
Absolut. Also ja, bloß.
Deswegen würde ich die Sachen jetzt gar nicht vergleichen wollen, weißt du?
Ja und nein. Ja, bei Regen, aber über Regen habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aus dem einfachen Grund, wenn es regnet, würde ich das Trikot nicht anziehen, weil dann würde ich entweder gar nicht rausgehen.
Doch, da was ist drin auf dem Sofa anziehen?
Ja, dann würde ich es vielleicht drin auf dem Sofa anziehen. Dann würde ich gar nicht Radfahren gehen. Oder wenn, dann würde ich halt irgendwie so ein Funktions-Polyester-Ding anziehen und eine Regenjacke drüber noch nutzen. Weil es etwas, was schnell trocknet dann auch und so, dafür wüsste ich, dass ich das Trikot nicht anziehe. Aber dieser Faktor winddicht und hält schön warm und so weiter, der ist jetzt ja bei beiden in gewisser Hinsicht gegeben. Und ja, also deswegen würde ich die gar nicht so unterschiedlich einschätzen. Also, obwohl sie komplett andere Anwendungsfälle haben. Aber also das Gabba ist mit Sicherheit auch an eine ganz andere Zielgruppe gerichtet, glaube ich. Das ist ja schon für den sehr sportlichen Nutzer, der auch bei Regen rausgeht und gerne auch mal losfährt, wenn es vielleicht zwischendurch noch regnet und in kühle Temperaturen runter. Während sich Isador, glaube ich, an, ich will nicht den Genussfahrer, aber auch an den sportlichen Fahrer mit, dem es aber auch wichtig ist, dass es hübsch aussieht, richtet. Ne? Ich glaube, das ist so eine Richtung, in die die Herrschaften Felix da gehen möchten. Und das finde ich gar nicht so schlecht.
Ich könnte mir vorstellen, das wäre so vom Stil, vom Optischen auch her was gewesen für mich jetzt am Wochenende.
Ja, genau.
Also so jetzt nicht irgendwie. Also es war für mich am Sonntag so ein, ich will nicht sagen, so ein fast Familienausflugsgefühl, auch wenn ich alleine unterwegs war, aber das ging nicht. Ich habe nicht nach Tempo geguckt, nicht nach Geschwindigkeit oder irgendwie so, sondern einfach da so die Landschaft genossen. Und da ist
Genuss,
das so vom
Genussfahrt, ja.
Genussfahrt, ja, genau, Genussfahrt. Und da sieht das so, das würde so rein optisch so genau zu der Stimmung passen.
Und aber es ist trotzdem noch eng genug geschnitten, dass du jetzt nicht so als der komplette, also es ist schon noch ein sportliches Trikot, finde ich. Und aber in die gleiche Richtung geht ja auch, du hast noch eine dritte Firma, von der wir beide, glaube ich, noch nichts, also ich habe zumindest von denen noch nichts angehabt.
Ich auch nicht. Ich hab's nur gesehen und finde es so rein optisch ganz schick. Einfach weil es geht einfach so in diese komplette. Also es gibt ja mehrere Marken, die sich vom Stil her so ähneln. Das, was jetzt mit Isadore, also zumindest nach meinem Geschmack sich ähneln. Also Isadore oder Rafa. Wie spricht man es aus?
Ich würde sagen, da es eine französische Firma ist, würde ich aussprechen Café du Cycliste.
Ja, denke ich
Oui,
auch.
oui.
Ja. Link werfen wir in den Chat und in die Shownotes. Auf die bin ich eigentlich gestoßen, weil einer der größten Online-Versandhandel hier in Norwegen vertreiben die und ja. Aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, finde die aber recht schick. Sind aber auch jetzt, kostet halt alles auch richtig Geld. Also da geht unter dreistellig meist nicht viel.
Was mich irritiert, ich hatte dich schon mehrfach mal angeguckt, ne? Also jetzt auch vor längerer Zeit schon mal. Und muss auch sagen, so in jeder Kollektion gab es immer so ein, zwei Teile, wo ich gedacht habe, ah ja, das könnte jetzt, ne? Also zum Beispiel dieses Violett, Raspberry, Red und Scent und so, du weißt ja auch meinen Geschmack. Also das trifft in vielen Bereichen genau das, was ich sonst auch mag. Was mich nur, als ich dann, als den Chat in den Link in den Ablaufplan geschmissen hast, habe ich nochmal drauf geguckt, habe ich länger jetzt nicht. Und da fiel mir nur eine Sache ein und dachte ich, hä? Ist dir was aufgefallen, als du jetzt so das aktuelle Programm so ein bisschen durchgeguckt hast?
Nicht jetzt bewusst.
Also der Franzose, der gerne Trikots und Jacken macht und Gillettes und Baselayer, ich weiß nicht, vielleicht braucht man das da nicht. Es gibt kein einziges Lange am Trikot.
Stimmt, es gibt einen Regen, also einen
Ja.
Windbreaker, aber ansonsten,
Also es
das
gibt.
sind halt eher so diese Armling-Typen. Das ist doch
Ja.
eigentlich genau dein Ding.
Eigentlich genau mein Ding.
Du stehst doch voll dahinter.
Ich stehe voll dahinter, aber es hat mich dann schon ein bisschen irritiert, weil ich kann mir.
Zumal sie lange Hosen haben. Lange Hosen haben sie ja.
Ja. Also irgendwie hat mich das irritiert. Die haben jetzt auch so aus dem, ich würde es jetzt Urban-Bereich nennen, Da gibt es schon so langarme Geschichten, aber also so, das hat mich wirklich heute Morgen ein bisschen mal verwirrt, muss ich sagen. Also ich dachte, ach, was haben die denn da? Dachte ich vielleicht, okay, vom Sommer noch ein bisschen irgendwie Sale oder so, aber nix. Also zumindest im Langarmbereich gab es da nix. Naja, also vielleicht auch da mal eine Rückmeldung. Also das ist doch so ein Trikot, da kann ich mir gut vorstellen, dass mir meine liebe Frau das mal zu Weihnachten schenkt oder so. Wenn sie das gerade zufällig hört.
Wenn der Kinderwagen bezahlt ist. Und
nee, den verkaufen wir ja dann bald. Also die Kleine läuft ja
hoffentlich. Ja, da brauchst du dann aber einen Buggy. Na komm, nee. Jetzt habt ihr einen Kinderwagen, der nur eine Schale ist, also nicht zum Sitzen. Kann man den nicht umstellen?
Ja, klar. Ja, also was heißt klar? Ja, doch, klar. Also wir haben so ein Ding gekauft, wo man dann den Kinderwagen, also die Schale rausnimmt und das durch so ein anderes Ding ersetzt.
Genau, zum Sitzen. Ja.
Ja. Aber das
kann ich auch. Ich habe auch einen langarmigen Merino-Base-Layer, sehe ich gerade.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich will ja keinen Base-Layer. Also ich dachte.
Sieht ja auch albern aus, ein langen Base-Layer und ein kurzes Trikot drüber.
Das sind dann ja Armlinge. Weißt du, das sind endlich mal Armlinge, die auch oben rumpassen. Weißt du, die sind dir nicht zu kurz. Ja, also vielleicht, also wollten wir nur mal so in die Runde werfen und vielleicht da kann uns da hat irgendein Hörer davon mal was getragen und kann uns was zum Schnitt sagen oder ob uns das wohl gefallen wird oder auch nicht. Das würde uns freuen und ob die grundsätzlich keine Langarm-Trikots haben oder ob das nur gerade eine temporäre Erscheinung ist. Sollen wir mal, bevor wir weitermachen, eine kurze Mini-Pause einlegen, weil ein kurzes Rundchen Musik, dann kann der kleine Mann hier kurz auf Toilette.
Dann werfen wir mal kurz die Musik an. Und
Entschuldigung, das kommt etwas unvorbereitet, während ich
das hätte ich können. Ja, das ist schon okay, das schaffen wir.
Ja.
Gut, dann drehe ich uns mal runter und die Musik hoch. Mhm. Und ja, bis gleich.
Ja.
So, da melden wir uns wieder zurück.
Juhu.
Mit dem Christian und mit mir. Die Musik geht wieder aus.
Die Musik geht aus und sie geht in die Wie.
Ja, du hattest letztes Mal schon so einen Spruch.
Ja, ich komme aber nicht mehr drauf. Und diese Musik ist aus. Und sie ist wieder da. Ja, man wird nicht jünger, man wird nicht jünger. Das macht mich jetzt verrückt. Ist ja auch egal. Interessiert ja auch keinen Sau. Machen wir.
Mittlerweile ist es ja auch dunkel draußen geworden.
Ja, hier auch.
Ja, hier auch schon länger.
Ja klar, bei dir schon länger. Alles andere wird mich jetzt auch frustrieren, wenn es hier länger hell ist als bei dir, länger hell ist als hier. Das ist doch wann ist das? 21. September dann, oder? Müsste das
keine sein. Ich weiß nicht genau, ob das so genau hinhaut. Also ob das dann so genau einteilbar ist. Es gibt zwar den hellsten und dunkelsten Tag, aber ob das dazwischen dann auch genauso linear sich verändert, das weiß ich nicht.
Nee, wissen, aber das wenigste wissen wir ja und behaupten es trotzdem.
Wenn wir eins können, dann ist das behaupten.
Ja, aber es würde uns zumindest nicht überraschen, wenn es zumindest so ein bisschen sich daran orientieren würde. Also ist doch irgendwie 21. Juni ist doch der Mitsommernacht, also bei euch, ne? So, um den Dreh rum. Hoffentlich.
Genau. Hm? 21. Juni.
Ja, und dann 21. Dezember. Dann würde es ja Sinn machen, dass zumindest um den 21. September rum diese Wende da kommen würde.
Vermutlich, aber Dunkelheit heißt Lichtzeit.
Jetzt raff ich das erst, dass das eine Überleitung sein sollte.
Du hast also voll vergeigt, ey.
Ja, aber gut vergeigt. Aber sehr gut vergeigt, finde ich. Bestens vergeigt. Nee, um unseren Kopf aus meiner Schlinge zu ziehen. Wir bekamen diese Woche via Twitter. Eine Sache noch. Ich bekomme immer wieder auf Facebook, auf meinem in Anführungszeichen privaten Facebook-Account Freundschaftsanfragen. Wenn ich darauf reagiere, dann ist das überhaupt kein bisschen böse gemeint oder nicht böse zu verstehen. Ich pflege diesen Account so gut wie gar nicht. Also weil ich Facebook so wenig nutze, nehmt mir das nicht übel. Ich gucke da vielleicht ab und zu mal rein. So E-Mails kriege ich auch, die ich meistens lösche, weil ich dann wieder verwechsle, ob das mein Facebook-Account ist oder der von unserer Katze. Und Facebook ich grundsätzlich kaum verstehe. Fällt mir nur gerade ein. Ne? Also da nicht, nehmt es mir nicht krumm, Twitter bin ich deutlich ansprechbarer. Oder ne, da reagiere ich auch besser. Also das kann ich. Mhm. Das ist einfacher für mich.
Und dadurch, dass du die Überleitung jetzt schon völlig verkackt hast.
Ja, und aber auf Twitter, bekamen wir die Anfrage.
Warte, nein. Nochmal ganz kurz zurück zu deinem 21.09., weil nämlich im Chat gerade quasi
Meteorologe
behauptet wird, ich kann jetzt nicht nachprüfen und verifizieren, aber ich lese mal kurz vor. Also es ist nicht linear. Und am Herbst bzw. Frühlingsanfang ist die Änderung pro Tag am größten. Aber, und da hast du scheinbar recht, es gibt doch was am 21.09. Und zwar ist es da auf der ganzen Welt gleich lang hell in Stunden, heißt es ja. Aus dem Chat.
Und da der Mensch mit uns schon bei Rad am Ring gefahren ist, muss er wissen, was er sagt.
Hoffen wir es mal.
Ja. Aber jetzt wissen wir mehr. Ne?
Also, genau, also im Chat gibt es sozusagen so faktischen Input und auf Twitter gibt es Fragen.
Genau. Wobei der Klaus auch schon bei uns im Chat, glaube ich, aktiv mit Mitarbeit befeuert hat. Genau, es kam die Frage einfach, was will man sich ans Rad packen für Beleuchtung? Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Frage eigentlich. Und da kann man auch nur sagen, womit man selber gut hinkommt. Ich glaube, wir hatten schon mal bei vor Ewigkeit eine Sendung, wo wir relativ deutlich oder viel über das Licht gesprochen haben. Deswegen jetzt vielleicht so eine Auffrischung zu dem Ganzen. Ich guck mal, ob ich die alte Folge dann auch nochmal verlinkt kriege. Ich benutze jetzt seit, ich würde sagen, behaupte mal ungefähr einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger, zwei Lampen von Nock. Die eine gibt es mittlerweile gar nicht mehr, sondern ist überarbeitet worden. Das Vorderlicht, ein sogenanntes Blinder Arc. Ich glaube, ich hatte eine Version 550, das ist besagt oder spricht, sagt das aus über die Lumenanzahl, wobei ich dieses Maß Lumen noch nie verstanden habe und es auch mir dreimal durchlesen kann und nicht verstehen werde. Maß, was zumindest indirekt etwas über die Helligkeit aussagt. Und benutze für das Rücklicht ein Blinder Rode, also so ein ansteckbares Rücklicht. Und sie tun ihren Dienst mehr als gut. Also ich bin, seit ich die benutzt habe oder benutze, hatte ich hinten auf gar keinen Fall. Also die leuchten wirklich wie Sau. Ich kenne nur ein Licht, was noch heller ist. Das ist das von Lupin oder Lupine. Weißt du, wie das heißt?
Nee.
Ja? Was noch heller ist, aber was natürlich auch außerhalb jeder Straßenverkehrsordnung steht. Und das ist halt auch immer die Frage, wo hört es auf, hell zu sein und wo fängt die Belästigung des nachkommenden Verkehrs an? Das ist auch immer so ein schmaler Grat, wie ich finde. Und mit dem hinteren Licht bin ich total zufrieden und alles super. Und das vordere Licht hat mich bis jetzt auch immer gut auf meinen Wegen begleitet und man hat all das, was man so kennt. Also man hat drei verschiedene Helligkeitsstufen, die ausreichend lang sind, auch für längere Touren, jetzt nicht für irgendwelche Langstreckenrennen, wie du sie fährst, aber so zumindest für den Normalbetrieb reicht das vollkommen aus. Man hatte oder ich habe noch einen Blinkmodus. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei den Lampen ist, die hier in Deutschland verkauft werden. Wir hatten ja bei der, wie heißt das, helf mir, Fahrradschau, hatte ich ja mit dem Produktmanager von Nock gesprochen bei Cosmic Sports und die haben gesagt, in Deutschland wird jetzt eine Lampe rauskommen, die auch hier zugelassen ist, wo es diesen Flash-Modus nicht gibt. Das ist ja das Problem, weswegen einige Lampen nicht in der Straßenverkehrsordnung zugelassen sind, weil sie diesen Flash-Modus haben, also so Blinklichter. Ich kann mir deswegen gut vorstellen, dass bereits die in Deutschland verkauften Lampen diesen Modus jetzt nicht mehr haben. Und ich kann über diese Lampen wirklich nur Gutes sagen. Also, was ich, also dieses, ich, vielleicht gleich, was benutzt du für ein Vorderlicht? Vielleicht können wir dann besser vergleichen so miteinander oder dann noch einzelne Punkte herausstellen.
Ich habe hier noch einige zum Testen rumliegen, zu denen ich letzten Winter dann nicht gekommen bin mehr. Und die würde ich ja lieber bei der nächsten Sendung oder übernächsten Sendung mal erwähnen.
Okay.
Also ich bin ja wirklich gerade wirklich am Wechseln derzeit.
Okay. Also was ich an der Nock sehr gut finde, was für meinen, und ich muss auch immer nur, kann immer nur darüber sprechen, über meinen Anwendungsfall, glaube ich. Weil das ist, ich glaube, da wirst du mir zumindest schon mal recht geben können, dass Licht etwas sehr Individuelles ist. Ne? Bei dir oben, wir sprachen schon mal darüber von Garmin, dieses Radar von hinten, für mich absolut unbrauchbar. Ja, also würde mich wahrscheinlich wahnsinnig machen, jedes Mal, wenn ein Auto vorbeikommen würde. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es für deinen Anwendungsfall da oben etwas ganz was anderes ist und absolut eine Bereicherung sein kann. Und ich glaube, bei vielen Dingen ist es auch so das Licht. Es gibt Leute, die fahren, haben vielleicht ein Winterrad, mit dem sie nur im Winter Rennrad fahren, im Training. Für die kann eine Dynamo-Lösung, Nabendynamo mit einer fest verschraubten Lampe, das Nonplusultra und das Beste überhaupt sein. Für mich, der diese Lampe an beiden, am Stadtrad und am Rennrad benutzt, ist halt so ein Schnellverschluss, den man von, wo man die Lampe schnell von Rad zu Rad wechseln kann, deutlich wichtiger, oder das ist für mich ein Merkmal, was sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Was ich wirklich in komischer Hinsicht sehr, sehr gut finde an der Lampe, und jetzt bitte nicht allzu sehr lachen. Und gerade auch für dich könnte das, oder ist es, wäre es in den letzten Monaten sehr, sehr interessant geworden. Du fährst da in deinem Norwegen da unterwegs, ne? Hast abends im Dunkeln dann Platten, was ja für uns so ungefähr der Worst Case ist, ne?
Platten kenne ich gar nicht.
Ja. Zack, wieder zwei. ich finde es halt wirklich unangenehm. Also und unangenehm ist schon fast untertrieben. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, und ein leichtes Ekelgefühl. Du hast halt irgendwie, wenn du dann angenommen, du hast jetzt das Glück, dass du vorne einen Platten hast, ne, und du hast deinen Ersatzschlauch dabei. Also eigentlich etwas, was dich im Sommer bei schönem Wetter und Helligkeit jetzt nicht wirklich aus der Bahn wirft. Ne? Du hast deine Pumpe dabei, die gut funktioniert. Alles kein Problem. Ärgerlich, aber ist nicht schlimm. In der Nacht kann es halt zur Katastrophe werden, wenn du nicht irgendwie eine Lampe hast, die du dann zumindest vom Fahrrad gut runternehmen kannst und zumindest auch so einsetzen kannst, dass du die Hände frei hast. Kannst du mir folgen? Weißt du, wie ich das meine?
Nee.
Also, was machst du? Also angenommen, es ist dunkel und ich habe es dann immer so gemacht. Also entweder du hast natürlich eh eine Helmlampe, ne? Das ist der Fall 1. Oder das zweite, du steckst die Lampe einfach in den Mund und hältst die Lampe. Genau. Ne? Und was ich wirklich, also es klingt blöd, aber es gibt so Materialien, ja, wenn ich da mit der Hand drüber gehe, dann kriege ich schon eine Gänsehaut. Ja, genauso wie manche Leute irgendwie eine Gänsehaut kriegen, wenn sie mit Kreide über die Tafel gehen oder mit Messer über die Keramik von dem Tisch. Und bei dem Gedanken, zum Beispiel, wenn ich mit der Hand auf Seide gehe, dann wird mir auch ganz, dann kriege ich auch schon Gänsehaut. Und diese Nocklampe hat hinten das hintere Teil, also wenn du es auf der, ich schicke dir mal kurz den Link zu der Lampe, ist das hintere Teil mit so einem Neoprenüberzug. Und da kann ich einfach wunderbar drauf beißen. Als wenn das jetzt so am besten noch so, wie heißt das, wenn Metall so nicht poliert ist, sondern so.
Ja, das ist unangenehm an den Zähnen, aber das Gefühl kenne ich auch.
Ganz genau. Ich habe da nicht drüber nachgedacht.
Taschenlampen im Mund.
Aber als ich das erste Mal hatte, den Anwendungsfall, ne, und das hatte noch nicht mal was mit den Platten zu tun, sondern dass ich hier irgendwie die Sicherung in der Wohnung rausdrehen musste, weil ich irgendwas am Strom gemacht habe. Und dann dachte ich mir, ach komm, nimmst du schnell die Lampe, brauch die Hände frei. Und dann habe ich die in den Mund gesteckt und dachte, ach, das ist ja cool. Ach, das freut einen ja. Also weißt du, das ist so etwas, wo der Hersteller sich vielleicht noch gar nicht richtig Gedanken drüber gemacht hat. Oder wenn doch, noch umso besser. Ne? Aber wo ich diese Lampe wirklich, das fand ich so ein Aspekt an der, den ich sehr, sehr angenehm fand.
Wenn man auf das Zeug im Mund steht, ja.
Ja, nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier ab und zu auch mal durch die Wohnung laufe und mit der Taschenlampe im Mund sabbern bin. Nee, aber du weißt, was ich meine. Schatz,
wir können jetzt nicht reden. Schatz, wir können jetzt nicht reden.
Ja, genau. Schatz, wir können jetzt nicht reden. Eine Taschenlampe im Mund und außerdem noch ein Armling um den Hals. Nee, aber weißt du, das soll nicht passieren, aber wenn es dann passiert und du musst dich nicht noch daran rumekeln, ja, weil ich so ein, wie heißt denn dieses Metall, wenn das nicht so poliert ist, sondern so, wie soll man sagen, nicht so glatt ist, sondern das ist ja auch oft bei silbermetallenen Rahmen, dass die so, gebürstet, ist das gebürstetes Metall? Ich glaube schon, ich glaube, das nennt man so. Wenn das so gebürstet ist, wenn du mir einen Kuli hier hinlegst und würdest sagen, kannst du mir mal kurz hier was aufschreiben? Ich würde einen neuen Stift suchen. Also da kriege ich, das geht einfach bei mir nicht. Das fand ich ganz angenehm. Also das war so so ein Merkmal, was mich echt dann von dieser Lampe noch, also das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ja, und sonst, das eigentlich kann man sonst nur das Übliche sagen, ne? Wird über USB geladen, also ein Manko vielleicht für Langstreckenfahrer. Man kann nicht einfach Akkus wechseln.
Akku hält wie lange?
Laut Herstellerangabe, und ich habe es noch nie geschafft, sie bei einer Fahrt leer zu kriegen. Deswegen, und jetzt so zwischendurch immer messen, wie lange. Ne? Also laut Herstellerangabe im hellsten Modus knapp unter 2 Stunden, mittlerer Modus 3,5 Stunden und langer Modus 7,5 Stunden.
Und in welchem Modus betreibst du die?
Wenn ich hier durch die Stadt von der Arbeit nach Hause fahre, brauche ich nur den geringsten Modus. Das reicht dann vollkommen. Wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich den mittleren Modus genommen habe. Es sei denn, ich fahre bergab. Also für mich, ich mache das immer so, im flachen mittlerer Modus, bergauf leichter Modus und bergab hellerster Modus. Und so bin ich auch immer durch jede Tour irgendwie, die nicht über 4 Stunden kam, bin ich locker drum gekommen. Also völlig problemlos. Und natürlich auch hier immer wieder, wenn ich in die Stadt zurückkomme, ist hier so viel Beleuchtung drumherum. Man spricht ja auch schon von Lichtverschmutzung. Da komme ich mit dem kleinsten Modus locker immer aus. Also das hatte ich noch nie Probleme mit. Kann man auch anpassen auf verschiedene Lenkerbreiten, also diese Lenkerdurchmesser und so. Wie gesagt, wenn ihr eine Lampe sucht, es gibt verschiedene Modelle von denen. Ich kann über die Blinders und die Rücklichter wirklich nur Gutes sagen und hab keinerlei Probleme damit. Also wenn ihr euch da was anschauen wollt, ich habe es dem Klaus weiterempfohlen und der meint, hat mir heute nur irgendwie einen Tweet geschrieben. Warte mal, wäre ich vorbereitet, hätte ich den jetzt zitieren können. So muss ich noch nachgucken, bevor ich den zitieren kann. Auf jeden Fall hat er wie heißt das? Captain Caps Lock. Ne? Also nur noch in großen, ach du Scheiße, sind die hell. Und ja, das beschreibt wahrscheinlich alles. Also, wenn ihr Lampen sucht, ich komme mit den Blindern von Nock ganz gut klar. Womit der Markus so durch die Gegend fährt, das hören wir dann in den nächsten Sendungen.
Na, was ich auf jeden Fall noch suche, ist ein Rücklicht, was mit Aerosattelstützen klarkommt. Also wo sozusagen diese Halterung flexibel ist.
Also, aber das sind doch die allermeisten, oder? Das Problem, was ich sehe.
Ja, nee, das ist, also und dazu muss es auch lang genug sein.
Mit dem lang genug sehe ich das Problem. Und ich stelle mir jetzt mal einfach etwas aus meinem Lebensbereich, eine Tafel Schokolade vor. Ne? Wenn das jetzt die Aero-Halterung hier Sattelstütze ist, ne? Dann hast du jetzt zwei dünne oder zwei schmale und zwei breite Seiten. Richtig?
Oder ist die
oder ist die tropfenförmig bei dir?
Ist tropfenförmig, also ja, ist eher tropfenförmig. Also
okay, aber der Teil, der nach hinten zeigt,
der ist breit.
Der ist breit?
Breiter als der nach vorne.
Das heißt, die hast du die richtig rummontiert? Willst du nochmal nachgucken? Weil aerodynamisch macht das wenig Sinn. Oder sehe ich da was falsch?
Nee, das siehst du.
Richtig.
Nimm mal. Warte mal, jetzt muss ich mal auf mein Bein. Nee, na klar, ist der hinten breit und vorne schmal.
Was?
Warte mal jetzt, also jetzt.
Wilhelm Investigativ. Wir decken auf, warum Markus C. beim Zeitfahren immer wertvolle Zeit liegen lässt. Also, ist das jetzt mal andersrum? Ja, das ist dein Bianchi-Zeitfahrrad, richtig?
Ja.
So, und das ist die original verbaute Sattelstütze.
Ja.
So, das heißt, wir müssen doch einfach nur bei diesem komischen italienischen Dingsbums
genau.
Triathlon-Zeitfahren mal schauen, wie es da aussieht. Ist das das Aquila? So, das für 10.499 Euro? So.
Ultra XR.
Das sieht in der Tat so aus, als wäre das vorne breiter als hinten. Macht ja auch Sinn.
Was heißt, was ist denn bei dir vorne?
Wo der Lenker ist.
Da ist die Sattelstütze. Schmaler.
Das kann doch nicht sein.
Sekunde.
dieser Podcast gleitet etwas ab ins Groteske.
Ist gut, dass wir nicht im Fahrradputzen gewettet haben. Du hast natürlich völlig recht.
Ja, das macht ja auch keinen Sinn.
Irgendwie habe ich das gerade total anders in Erinnerung gehabt.
Ja, ja, aber ne, also jetzt rein logisch.
Ja. Manchmal muss man nicht nachdenken.
Ja, manchmal muss man einfach auf den Hoff hören. Ne? Alter Lehrsatz.
Ja, ich hab zu viel Waze gehört. Da hast du ja immer.
Ja, das Unrecht. Ist eine andere Baustelle. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, warum ich heute so einen Husten habe. Völlig unbedingt. Also, nämlich andersrum wäre es ja kein geringeres Problem. Das Problem ist einfach, dass du hinten dieser Steg ja wahrscheinlich so schmal ist, dass du irgendwas da etwas hättest, haben müsstest, was entweder da packt oder eine Halterung, wo man etwas einhängt, die da fest stehen bleibt. Und das macht zum Beispiel, so wie ich es sehe, die Lampe, die ich hinten habe, mit der ich sehr zufrieden bin, für deinen Anwendungsfall relativ unbrauchbar. Weil, naja, die wird mit so einem Gummi fixiert, welches dann möglicherweise nicht die Lampe in Position halten würde. Einfach gesagt.
Genau.
Es gibt aber auch einen Anwendungsfall, wie man diese Lampe anders montiert. Und die kenne ich noch nicht. Da kann ich noch nichts zu sagen. Aber es gibt ja mit Sicherheit Lampen, die man auch relativ flexibel montiert da festpacken könnte. Also muss es ja geben.
Naja, mir ist bisher quasi serienmäßig da noch nichts unter die Finger gekommen.
Was sagen denn die Italiener dazu, was man da dran packen soll? Darfst du Juniorfahren in die helle Licht?
Man könnte sich ja mal im Bianchi-Store beraten lassen, das stimmt.
Ja, schreib denen doch mal eine E-Mail mit Grüßen von mir.
Ja, andere Geschichte. Den habe ich einen Ersatzteil gebraucht. Was dann so nach 2,5 Monaten, nee, 3 Monate hat es, glaube ich, sogar gedauert, war es dann verfügbar.
Aus München kommt.
Ja, kam aus Italien, aber die Münchner, also im Münchner Store. Und da ich quasi dann mal mit meinem lokalen Bike-Dealer, der überhaupt nicht Bianchi vertreibt, gesprochen habe. Und der dann so meinte, na, ich frage mal einen Importeur, hatte ich dann innerhalb von 1 Woche das Ersatzteil.
Ja.
Ja.
Ja. Was soll man dazu
Auch aus
sagen?
Italien, also ja.
Zur Ehrenrettung dieses Stores muss ich aber auch sagen, dass es manchmal etwas schwierig mit der Ersatzteilversorgung aus Italien ist. Und dass jetzt der Importeur in Norwegen das jetzt wiederum so schnell verfügbar hatte, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Also das das wertet meine Aussage von vorher natürlich ab. Ja, ich muss noch mal abhusten. Es tut mir sehr leid, ich weiß gar nicht, was ich trinke, mal vielleicht einen Schluck.
Also wie gesagt, bei mir ist das Thema so, also dadurch, dass es eben hinten wirklich auch so schmal ist, wie du richtig erwähnt hast, ist halt das Problem, die sozusagen in der Position zu halten. Was ich bisher mir immer beholfen habe, ist da quasi noch mal so wie Gummis drunter zu quetschen. Also man hat ja manchmal bei so diversen Lenker-, Fahrrad-, Lichthalterungen oder Tachohalterungen früher immer solche diese Gummibänder gehabt, die man dann drunter macht, also um es an den Durchmesser anzupassen und damit es nicht rutscht zum Beispiel. Und sowas dann quasi dann auch so ein bisschen hinten drum zu machen, dass es dann eben breiter wird und dass es dann eben in Position bleibt. Ja.
Hab vielleicht noch für dich und für alle Leute, die ein ähnliches Problem haben, es gibt aus dem Cyclocross-Bereich eine Lösung vielleicht oder eine Hilfe. Und zwar gibt es, ich komme jetzt nicht auf den genauen Fachbegriff, eine Art, wie soll man sagen, eine Art Plastikring oder nicht Plastik, also es ist kein Plastik, sondern eher so wie Schaumstoff vielleicht, vielleicht 1 Zentimeter dick. Ein Ring und in der Höhe ungefähr war auch 1,5, 2 Zentimeter, den man sich um das um die Sattelstütze drum macht und dann ganz nach unten schiebt, dass man quasi den Übergang von Sattelstütze zu Sitzrohr verschließt, damit kein Dreck eindringen kann. Das wäre ja vielleicht auch, wenn man eins finden würde, was flexibel genug ist, dass man es um die Sattelstütze bei dir drum machen könnte. Könnte das ja auch so eine Art Behelfslösung sein, um eine Leuchte besser festmachen zu können.
Ja, könnte da vielleicht helfen. Das Problem ist halt, dass der Umfang dieser Sattelstütze sehr, sehr hoch ist.
Ja, klar. Ja, also es muss etwas sein, was wirklich
Also,
flexibel ist und
ja,
was dann sehr fest
und
an
vom
dieser Stelle sitzt.
Groß ist halt auch schon relativ groß auch ist.
Bitte?
Ich sage auch relativ groß ist. Also, weil es ja sehr lang, weißt du, die Sattelstütze ist ja sehr lang und normale Sattelstütze hat jetzt quasi vom Umfang ist gar nicht so groß, ist gar nicht so viel Fläche. Aber so eine Aero-Sattelstütze hat halt relativ viel Fläche und der werden so Standard Durchmesser und dann vielleicht flexibel und gedehnt, das wird gar nicht drauf passen.
Ja, okay.
Zu kurz.
Es gibt noch die großartige Firma Problem Solver. Kennst du die? Das ist eine, ich glaube, Amerikaner sind das, die wirklich alles mögliche Zeugs bauen. Und die ich schmeiße es mal jetzt mal rein, die wirklich für unfassbare Nischen Lösungen haben. Ne, sei es, dass es gibt gerne mal im Cross-Bereich Umwerfer, die nicht richtig funktionieren oder Umwerfer, die nicht richtig passen. Und die bauen so komisches kleines Plastikzeugs, ja, was aber in vielen Situationen, okay, für Seatposts gibt es jetzt nicht so viel, was dir einfach so Probleme löst, ja, die man normalerweise nicht hat. Weißt du, was ich meine? Also so, ja, ich habe hier was und also wirklich ganz viele Sachen. Sollte man sich vielleicht mal Problem Solver einfach immer mal speichern. Die haben ganz oft Lösungen, auf die man gar nicht kommt oder wo man gar nicht bedenkt, dass es das geben könnte. Sei es irgendwelche Leitungen rumzuführen oder.
Aber ich hatte jetzt gerade die Tage mit jemandem Kommunikation zum Thema 3D-Drucken und so Garmin Viper Halterungen. Mhm. Und das kam mir jetzt gerade nochmal in den Sinn, also sich vielleicht da 3D-Druckermäßig was zu konstruieren und drucken zu lassen.
Ja. Und gibt es einen 3D-Druck? Ist das, was man ausdruckt, immer fest oder kann das auch flexibel sein?
Nee, das wäre dann schon richtig fest, aber dann könnte man das ja quasi direkt für diese Sattelstütze anpassen lassen.
Mhm. Weißt du? Mhm. Ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das auch ein Zukunftsmarkt für 3D-Menschen ist. Ja, ja. Also wenn ein Hörer einen 3D-Drucker hat, könnten wir mal ein Testexemplar für dich drucken.
Irgendwie, also das es gibt genug Firmen, die sowas mittlerweile machen. Das Einzige ist halt, du musst halt diesen Datensatz dir bauen. Also
frag mal München an.
Aber das wäre jetzt das
wäre ja stimmt. Mal. Ja, aber ja. Also wenn ein Hörer einen 3D-Drucker hat, einfach mal Markus messen lassen. Wenn er müsst ihr nur gucken, dass der Markus, wenn er euch die Daten für vorne und hinten gibt, weil die Lampe muss ja in eine Richtung angebracht werden, dass er sich da nicht vertut. Aber das sollte schon machbar sein. Ich weiß gar nicht, was ich muss mehr trinken. Sag mal was zu deinem Helm.
Ich habe gestern meinen Helm mal gereinigt. Hast du deinen Helm schon mal gereinigt?
Was?
Nee. Dein Helm, also klar, du hast halt so dieses Styropor und so, aber also ich denke auch so an die Riemen.
Also der
welche Farbe haben deine Riemen?
Schwarz, wie die Nacht.
Genau. Also ich kann dir sagen, meine waren halt mal weiß oder so ein ganz helles Grau und die waren auch mittlerweile schwarz.
Ja, du bist doch ein Dreckspatz.
Und deine Schwarzen werden sich genau denselben Anteil an Dreck haben, ja. Meine hellen, nur dass man es bei dir nicht sieht. Und was ich gestern gemacht habe, ist, ich habe meinen Helm einfach in den Geschirrspüler gelegt.
Okay.
Hab das kleinste Programm genommen, 45 Grad, halbe Stunde. Mhm. Geschirrspültab rein. Mhm. Und ich sage dir, die Bänder sind wieder weiß.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Also das mit der Spülmaschine, das sauber machen, okay, das sehe ich ein.
Ich habe das irgendwann vor langer, langer Zeit schon mal bei jemandem irgendwo auf Twitter oder Facebook gesehen. Mhm. Und irgendwie hatte ich das noch so im Hinterkopf und habe es halt einfach ausprobiert.
Die erste Frage, die ich dir stellen muss, hat dein Helm Pads, die man ab- und anmachen, also so rausnehmbare Pads, wie es zum Beispiel von Giro gibt?
Hat er, ja. Habe ich drin gelassen.
Hast du drin gelassen?
Gewaschen. Okay. Klar, mitgewaschen.
Okay, da hätte ich ein bisschen Sorge. Also die hätte ich wahrscheinlich rausgenommen und ins Besteckfach getan.
Nee, die sind doch mit, sind doch fest, also so Klettverschluss meistens oder irgendwie, also irgendwas, ja. Das hält.
Ja, das also weiß ich einfach nicht. Ich wäre da wahrscheinlich übervorsichtig gewesen. Hattest du die Lasagneschale vorher rausgenommen? Also aus dem
Also, wenn man jetzt irgendwas mit Tomatensauce drin hat, dann wären die dann wahrscheinlich rot gewesen. Nee, ich habe gar nichts anderes drin gehabt.
Ja, ja klar. Einfach das habe ich jetzt gehofft. Computertastaturen vielleicht noch gar. Das war doch früher so, dass man gesagt hat, die kann man in der Spülmaschine waschen. Ne? Stimmte das eigentlich?
Das habe ich nie gemacht. Keine Ahnung. Na, jetzt. Also, ein Kollege, dem ich das heute erzählt habe, der meinte, und das Styropor hält das aus. Mhm. Und da hatte ich mir auch vorher einen Kopf drüber gemacht. Aber ich denke, da muss man mal so gucken, was so die Spülmaschine als kleinste Stufe hat. Meine macht, glaube ich, bis 75 Grad. Da würde ich es vielleicht nicht unbedingt in den Geschirrspüler werfen bei 75 Grad. Weil das ja doch schon relativ warm ist und ich weiß jetzt nicht, für welche Betriebstemperaturen die so ausgelegt sind, die Helme. Aber 45 Grad, ein heißer Sommertag, direkte Sonneneinstrahlung, dann sollten 45 Grad so ein Helm eigentlich verkraften.
Das würde ich jetzt auch denken. Und es ist natürlich auch ein super Tipp für die Leute, die sich mal einen Helm neu kaufen möchten, es aber vor der Regierung zu Hause nicht verantworten können, sagen, Schatz, wasch du mach bitte in der Spülmaschine meinen Helm mit, stellst den auf 75 Grad und kriegst halt so einen Bausatz raus, ne? Schatz, ich muss mir einen neuen Helm kaufen. Sorry, du hast halt so heiß gespült. Ich war jetzt gespannt, weil ich habe bewusst nicht nachgefragt und ich dachte mir, was meint er jetzt mit Helmpflege? Hast du danach irgendwas gemacht oder einfach wahrscheinlich zum Trocknen aufgehangen? Oder hast du in den Trockner getan?
Also ich habe ihn nicht, also ich will es nochmal erwähnen, ich habe ihn in die Geschirrspülmaschine, nicht in die Waschmaschine
gesteckt. Ach so, ja, nur dass keine Verwirrung auftaucht, genau.
Nee, ich habe nichts weiter gemacht hinterher. Die Bänder mussten jetzt erstmal noch trocknen, das dauert halt ein bisschen länger. Und ich muss aber sagen, ich bin wirklich begeistert, wie viel Dreck da wirklich rausgekommen ist. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich so ein Geschirrspültab reinmache oder nicht. Mhm. Ich habe jetzt das mit reingemacht. Man müsste es halt das mal ausprobieren sollen, vielleicht ohne Geschirrspültab, ob der Reinigungseffekt dann auch so stark gewesen wäre. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ist ja dann doch ein bisschen Chemie oder so, dass das vielleicht doch irgendwie den Weichmacher oder was auch immer im Styropor angreift. Aber das ist jetzt nur ins Blaue hineingesprochen. Keine Ahnung.
Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass alles nur Halbwissen. Schweiß ist ja auch recht aggressiv. Ne? Muss man sich ja nur mal anschauen. Stimmt. Was passiert, wenn man jetzt ohne Schweißfänger oder so den Lack voll schwitzt auf der Rolle die ganze Zeit? Das Material muss ja einigermaßen, ich will nicht sagen abgedichtet, aber das muss ja auch was abkönnen, ne? Weil so aggressiver Schweiß, der sich ja auch oben im Helm irgendwie mit verfängt, der würde es ja sonst auch angreifen. Ich glaube, ich wäre auch erstmal einen Schritt gegangen und hätte ohne irgendwie Spültab es ausprobiert, einfach um zu gucken, was passiert erstmal. Hast du denn so vom Gefühl her, als du ihn rausgenommen hast, hast du gedacht, okay, das kann ich jetzt auch gerne mal einmal im Jahr machen, oder ist das eher so? Ja, dass man sagt, okay, das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Also das würde ich meinem Helm so einmal in seiner Laufzeit oder zweimal in der Laufzeit zumuten und das reicht dann aber auch.
Nee, also ganz ehrlich, ich hatte jetzt, weil ich so grundsätzlich auf der Suche nach einem neuen Helm bin, hatte ich jetzt auch keine Bedenken oder hatte Lust, es einfach auch mal auszuprobieren. Gerade mit so einem etwas älteren Helm. Und wenn der jetzt irgendwie, wenn der jetzt, keine Ahnung, das Material sich aufgelöst hätte oder was auch immer, okay, mein Gott, es war ein alter, wäre jetzt eh ein alter Helm gewesen. Mhm. Wenn ich mir jetzt, ich denke, für die neue Saison nächstes Jahr werde ich mir einen neuen Helm zulegen. So, das bis dahin muss ich mal schauen. Und ich würde es aber auch mit dem neuen Helm machen. Und ich würde es auch locker einmal im Jahr machen.
Okay.
Ja, im Chat kommt noch der Hinweis, dass im Geschirrspülreiniger so ziemlich starker Reiniger ist. So grundsätzlich, das ist auch mein Eindruck, dass diese Tabs doch schon recht aggressiv sind.
Darf ich kurz, gesagt, bevor du weitersprichst, ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch da der Chat und du missverstanden habt. Ich weiß nicht, ob Geschirrspülmaschinenreiniger, ob da mal gemeint ist, nicht, dass da ein Missverständnis entsteht und was dann auch zu bösen für Verletzungen führt. Es gibt ja Reiniger für die Geschirrspülmaschine. Ja, nicht, dass da jetzt gerade jemand, ich weiß nicht, ob.
Ja, nee, ich glaube, wir reden schon über dasselbe.
Okay, gut, ne, das dachte ich nur gerade, nämlich.
Genau, also wie gesagt, vielleicht würde ich das ohne Reiniger probieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert.
Ja, ich mache das jetzt auch. Also du hast mich gerade eben schon überzeugt. Mein Helm ist auch so an dem im Lebenszyklus, dass es eher auf die Zielgerade seines Lebens zugeht. Und da kann ich das auch mal wagen, mal ausprobieren. Also ich werde beim nächsten Mal sagen können, ob ich hier Tränen überströmt vorm Spülmaschinen. Vielleicht noch dran denken, ich habe hinten so eine Elektronik drin. Das war ursprünglich meine Lampe, die hinten geleuchtet hat am Helm. Die wird hinterher wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
Nee, aber das denke ich.
Eh lange über die Wupper schon, die Lampe. Insofern.
Ja. Wobei, ich meine, im Regen ist mir auch unterwegs und wie gesagt, ich hatte so ein 30-Minuten-Programm, das kürzeste und kälteste sozusagen, was an der Temperatur geht. Mhm. Und genau. Ja. Also, wie gesagt, ich würde es auch mit dem neuen Helm sicherlich einmal im Jahr auf jeden Fall machen.
Ja, guter Tipp. Also, ist mir auch komplett neu, hatte ich noch nie gehört und werde ich auch aufgreifen. Definitiv.
Beim Thema Putzen und Reinigen.
Nicht so meins.
Ich weiß, hast du Trinkflaschen von Camelback?
Camelback. Eine.
Eine. Wie machst du den Verschluss sauber?
Die Spülmaschine.
Naja, aber in dem Verschluss sammelt sich doch das Wasser. Also wenn du wenn du dir den mal oben anguckst.
Tue ich nicht.
Dann wirst du sehen, dass sich da auch ganz schnell Schimmel in diesem Verschluss drin sammelt.
Ah, okay. Ja, aber ich packe die immer bei uns in die Spülmaschine bei höchster Temperaturstufe. Und das sind, glaube ich, bei uns 65 Grad. Ja, und bis jetzt hat sich da geschmacklich noch nichts verändert.
Nee, es geht ja auch nicht um Geschmack, es geht eher um den Schimmel da oben.
Wird der den Geschmack nicht verändern? Also du meinst, wenn man von oben gerade drauf reinguckt in die Flasche?
Nee, nicht in die Flasche, sondern in den Verschluss.
Ja, also zur Flasche, ne, Verschluss drauf und ich gucke von oben geradeaus rein. Meinst du, dann würde ich es sehen?
Dann wirst du da unter Umständen so am Innenrand dieses Gummifropfens, den du dir in den Mund steckst, auf der Innenseite schwarze Punkte sehen.
Okay, wenn das so wäre, also wenn ich das jetzt hätte, dann würde ich, was ich mit meinen Flaschen so alle Jubeljahre mal mache, also im Sinne von, boah, vielleicht wenn ich denke, dass es mal wieder nötig ist, dann würde ich die in einen ein Wasserbehältnis, was größer ist als die Flasche selber, schmeißen und dann zwei dritte Zähne Corrigatabs dazu. Weil das macht alles kaputt. Jetzt bist du verblüfft, ne?
Hab ich schon gehört, aber auch noch nie ausprobiert.
Doch, das geht. Also ich weiß nicht, ob es das bringt, aber mir ist das noch nie aufgefallen, dass das oben so dreckig ist. Also, aber habe ich auch noch nie so drauf geachtet.
Na, was ich jetzt gemacht habe, was mir so nicht bewusst war, ist, dass man diesen Gummifropfen abziehen kann. Ganz leicht.
Nee, das wusste ich auch noch nicht. Aber ist auch ein guter Tipp. Ey, du bist ja ein richtiger Hausmannstipp hier. Hausmannstipp-Sendung.
Da muss man ein bisschen Kraft aufwenden, aber dann kann man den, also es gibt ja quasi so diese, an diesem Verschluss zwei solche
Flügel?
Zwei solche Flügel, genau. Mhm. Und genau 90 Grad versetzt, also nicht in Richtung des Flügels, sondern genau da in der Mitte, kann man dann quasi diesen Gummifropfen abdrücken. Und dann kann man diesen Verschluss oben eben doch relativ gut sauber machen.
Okay. Jetzt muss ich mir in der Sendung fast Notizen machen, was ich alles noch machen kann. Warte mal, Helmpflege. Darf ich den Punkt Helmpflege durch Flaschenpflege erweitern? Oder unsere Putzecke mit Markus? Flaschenpflege mit Markus, unserer Hausfrau für jedermann. Nee, aber gut, aber dann kann ich die einzelnen Teile doch dann auch eigentlich in die Spülmaschine packen und dann wird die auch vernünftig gespült, oder?
Ja, klar, kann man aber auch einfach schnell.
Ja, okay, das klang jetzt nicht so, als wäre das einfach mal so nebenher gemacht.
Ich habe auch immer so gedacht, Mensch, das kann man nicht machen und jetzt hätte ich mir das mal genau angeguckt und doch kriegt man gut ab.
Ja, oder wie gesagt, meine Lösung, dass man gegebenenfalls einfach so Corrigatabs heißt, glaube ich, der einzige von. Damit, die packe ich auch so alle einmal, wenn eine Flasche länger bei mir hält, packe ich die einmal im Jahr oder so da rein, weil das desinfiziert, glaube ich, alles, was irgendwie geht und alles irgendwie was sauber macht.
Dann, wie lange legst du das dann ein?
Ich glaube 10 Minuten. Das steht halt auf diesen Dingern drauf, ne? Auf diesen Tabs. Da steht dann so, bitte hier 10 Minuten Zähne rein. dann packe ich jetzt 10 Minuten meine Zähne rein, ne, nehme ich die raus und dann benutze ich das nochmal für die Flasche. Das ist ein Recycling-Prozess. Das muss man ja nicht wegkippen, das gute Zeug. Das muss man aufpassen. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, dass das Kind nicht dann auch noch daran nippt. Das aber desinfiziert dann halt von innen. Das ist, was für Papa gut ist, kann für die Kleine ja auch nicht schlecht sein.
Oder? Genau.
Das wollen wir ja nicht hier am falschen Ende sparen. Also, Flaschenpflege mit Markus. Und wo wir bei Flaschen sind, das Einzige, was ich aus meinem alten Job von früher so ein bisschen vermisse, sind die leckeren Flaschen. Und jetzt guck mal zu, wie du aus der Überleitung was machst. Der leckere Cider.
Ne, die Briten haben schon leckere Sachen, die man da verköstigen kann, ne?
Ja, also der leckere Cider, der fehlt mir schon so ein ganz kleines bisschen. Also so nach einer großen Radsportrunde so ein Glas, so ein Pint Magners oder was hat mir dann noch besonders gut geschmeckt? Komme ich nicht drauf. Habe ich jetzt noch eine Flasche weggeschmissen, weil er abgelaufen war. Da gibt es schon leckere Ciders und du machst ja auch, würde ich mal
fragen. Vor allen Dingen gab es 2013 bei London, Edinburgh, London in Schottland bei einer der Kontrollstationen, jetzt habe ich den Namen vergessen, hatten die Whisky dastehen.
Ja, ach, das würde ich da mir nicht so reinziehen, würde ich mal.
Also ich habe auch gedacht, oh, also, es war auf dem Rückweg von Edinburgh. Also man hatte dann vielleicht so 800 Kilometer weg. Ja, 800, genau. 700, die Hälfte, 800, vielleicht so 800 Kilometer weg, dachte ich mir. Und es war mitten in der Nacht dort. Dachte ich mir so, oh, jetzt hier ein Whisky, dann fällst du um. Habe ich dann doch gelassen.
Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich würde es für mich nicht komplett ausschließen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann mir vorstellen, also ich könnte mir zum Beispiel keinen so ein Pint Guinness da reinpfeifen, ne? Oder so ein Bier oder sowas. Ne? Da wären bei mir oder ein Cider, wären bei mir komplett direkt die Lichter alle ausgeschossen. Aber so einen winzigen Schluck Whisky einfach mal damit umspülen und so einen neuen Geschmack in den Mund kriegen und alles mal desinfizieren und einfach mal so ein komplett neues Erlebnis, das ist ja jetzt keine raue Menge Alkohol, die man aufnimmt. Das ist ja eher mal so Nippen, Geschmack abkriegen, Gefühl bekommen. Das kann ich mir dann eher vorstellen, als ein Bier dazu nehmen, ganz ehrlich.
Ich sag mal, jetzt im Nachhinein ärgere ich mich schon ein bisschen, das nicht gemacht zu haben. Mhm. So. Einfach um es gemacht zu haben, aber sozusagen in dem Moment, als ich erinnere mich wirklich noch an diese Kontrollstation, so rein optisch, das war auch total geil, weil es war mitten in der Nacht, ja, irgendwie, es war stockduster und dann stehen da Leute auf der Straße und empfangen dich und winken dich dann in die Kontrollstation rein und da drinnen sind dann nette Leute und umsorgen einen und also es war schon. Es war auch so ein ganz dünnes, also war so ein Dorf abgelegen da war nicht viel.
Ja, also. Klar, sonst, wenn da viel gewesen wäre, wäre da auch kein Schwein gewesen und die hätten schöne Sachen gemacht, anstatt sich um euch Idioten zu kümmern. Wenn der Zirkus in der Stadt ist, gehst du halt hin, ne? Wenn nichts anderes da ist. So musst du das mal sehen.
Hast du dich eigentlich schon angemeldet für London, Edinburgh, London?
Ja, habe ich, ganz klar, Unterlagen schon weg, alles super, läuft. Läuft, ja.
Hast du jetzt einen Shotbutt auch gesichert? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das genial, was die Briten für, ja, wie soll ich das beschreiben, aber so für eine Vorfreude schaffen bei mir und bei vielen anderen zu produzieren.
Und das habe ich mich gefragt, produzieren die Briten das oder ist das irgendwie so eine sich selbst verstärkende Geschichte im Moment? Ich nehme das nicht. Und ich möchte das nicht falsch verstanden sehen. Mich irritiert das ein bisschen. Und zwar nicht im schlimmen, nicht im negativen Sinne, sondern ich weiß nicht, wie das so richtig herkommt. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich da nicht beteiligt davon bin. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich finde das so im schönen Sinne, weil es gibt ja auch Sachen, die man schön findet und nicht nachvollziehen kann. Ne? Ich kann nicht nachvollziehen, wie man Voltigieren gut findet. Ja, aber ich hatte mal eine Freundin, die war Weltmeisterin im Voltigieren und Mai, also nehme ich halt wahr. Und das, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber ich finde es schön. Woher kommt das deiner Meinung nach?
Na, ich denke erstmal haben die Organisatoren, die das machen, eine gute Art zu kommunizieren über Facebook und schaffen es, das Event auch zwischen diesen oder in diesen 4 Jahren, die dazwischen liegen, regelmäßig zu kommunizieren und Dinge da ringsrum zu machen. Also zum Beispiel wird jetzt die Webseite, eine neue Webseite vorgestellt. Jetzt 2 Jahre vor dem nächsten Event, also genau in der Mitte, aber genau da ringsrum wurde quasi viel kommuniziert und dann wurde angekündigt, an welchem Tag die online geht und in welchen Sprachen, und in dem Zusammenhang wurden dann auch die ersten Startplätze vergeben. Also das wird alles so zelebriert und gefeiert, und eben nicht nur kurz vor dem Event. Und ich finde eben, was ich so aus Paris Press Paris in der Vorbereitung so jetzt online oder so mitbekommen habe, hatte ich eben nicht das Gefühl, dass es da eine gute Kommunikation gibt. Das ist dann eher so, mach deine Privé-Serie, reich das ein, das sind die Stichtage und so irgendwie. Und die Briten schaffen es sozusagen auch so, da werden alte Fotos von letzten Mal immer mal noch gepostet, da werden da gibt es also so eine Facebook-Gruppe, da wird eben das Gruppenbild immer mal aktualisiert. Also diese ganze Kommunikation ist so ein Prozess in diesen ganzen Jahren davor, dass man sozusagen immer wieder dran erinnert wird und sieht, da passiert was, es werden Fragen gestellt, es werden Umfragen gemacht, die Leute werden einbezogen, und dadurch verstärkt sich das natürlich auch, weil es die Leute begeistert. Und ich habe jetzt keine Umfrage gemacht, aber aus meiner Twitter-Timeline müssten es jetzt, wenn ich jetzt so grob überschlage, 1, 2, 3, 4, 5 Leute sein, die einen Startplatz haben, plus ich. Und das muss ich ehrlich sagen, finde ich für so ein Event schon total genial. Also
2 Fragen. Punkt 1. Machen die das, weil sie es, noch vorausgelagert die Frage eigentlich, weiß gar nicht, ob du das weißt. Machen das Hauptamtliche oder ist das alles ehrenamtlich?
Ich glaube, das ist ehrenamtlich.
Also das hätte jetzt, weil das klingt ja nach extrem viel Aufwand, ne?
Ist es auch. Und der Hauptorganisator, der dahinter steht, das geht schon arg ans Limit. Und ich glaube auch, der hatte nach 2013, soweit ich das mitbekommen habe, auch eigentlich gehofft oder gewollt, da eine Pause zu machen. Aber ich glaube einfach auch das Feedback von den Leuten und eben diese ganze Stimmung, diese ganze Atmosphäre. Es ist eben, also 2013 waren wir 1100 Starter, glaube ich, so ungefähr. Ist aber jetzt nicht irgendwie 6,5 wie Paris Press Paris. Und es ist so, vielleicht noch so mit diesem britischen Flair und dem britischen Charme dazu, denke ich, hat das ihn auch vielleicht dann auch mehr motiviert, mit dem Feedback doch wieder weiterzumachen.
Also ehrenamtlich, müssen die das machen? Im Sinne von, meinst du, dass sie, um das Ganze finanziell auf sichere Beine stellen zu können, müssen sie mehr Öffentlichkeit, müssen sie um Starter werben? Oder ist es eigentlich so, dass die Startplätze schon vergeben sind? Also, oder andersrum gefragt, man würde ja, wenn man angenommen, man braucht eine kritische Masse von, wie viel sagst du eben, 1100 Startern beim letzten Mal, wenn man sagt, es soll finanziell ein Erfolg im Sinne von, es soll sich tragen, braucht man mindestens 1500 Starter zum Beispiel. Glaubst du, die müssen darum werben, auf diese 1500 Leute zu kommen, oder ist es eh weg?
Also ich erinnere mich an letztes Jahr, also nicht als letztes Jahr, ans letzte Mal. Ich glaube, die Startplatz Vergabe war so irgendwie Anfang des Jahres 2013, muss so Anfang Januar gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und da waren Startplätze verfügbar über einen Zeitraum von, jetzt würde ich sagen, 2, 3, 4 Tage. Danach waren sie weg.
Okay, nee, dann ist das ja.
Und das ja, ohne diesen großen Hype. Und ich habe jetzt eher das Gefühl, dass sozusagen diese Kommunikation eben sich dann auch so selbst verstärkt und also die könnten, denke ich, locker 2,5, 3.000 Leute an den Start bringen.
Mag man ja fast sagen, machen sie hoffentlich nicht.
werden sie, denke ich, auch nicht machen, aber ich glaube, sie wollen auf 1500 anheben.
Gut, also jetzt, ich sag mal, im Vergleich zu 1100, 1500 anheben, das ist jetzt das kriege sogar ich mathematisch im Kopf hin, ein Drittel mehr. Klingt jetzt machbar.
Ne? Naja, es klingt, 400 Mann mehr klingt machbar, aber es sind eben doch ein Drittel mehr und ein Drittel mehr, die durch alle Kontrollstationen durch müssen, verpflegt werden müssen, das ist schon auch ganz schön Aufwand. Aber also ich denke, was einerseits ist es natürlich die Insel, die zieht, also so wie du eben, oder wie, es gibt halt so eine gewisse Affinität für entweder England oder hat man manchmal so zu Ländern und genau. Das sagst du ja auch zum Team Sky, warum findest du das interessant? Weil das eben britisches Team ist und du das irgendwie
Ich habe halt einfach über Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, was englische Lebensmittel in Deutschland vertrieben hat, eine hohe Affinität dazu und das klar, ne? Also englische Musik und weiß der Geier, was noch alles dazugehört. Und das, also für mich, eigentlich, wenn du mir sagen würdest, ich erschieß dich oder du fährst eine Brevet-Veranstaltung, dann wäre für mich keine Sekunde die Frage, ob ich London London oder Paris bis Paris fahre. Ne? Müsste ich gar nicht drüber nachdenken, dass ich mich lieber erschießen lasse, als eins von beiden zu machen. Aber natürlich, also es wäre ganz klar, was ich von beiden Sachen machen würde.
Und die zweite Sache, die, denke ich, auch sich unterscheidet zu Paris Press Paris, ist eben, dass man keine Qualifikation braucht. Ich denke, das ist auch nochmal für eine Reihe von Leuten genau aus dem Grund auch attraktiver.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, macht Sinn.
Also du musst nicht gucken, wo gibt's vielleicht Privés überhaupt, du musst dich dann da irgendwo anmelden, musst hingehen, musst die Serie fahren, musst die rechtzeitig fahren, in einem bestimmten Zeitraum. Also es kann auch, sozusagen diese Organisation dessen kann auch stressig sein oder eher unangenehmer Stress sein. Da geht's gar nicht um das Schaffen der Leistung, sondern einfach um das erstmal überhaupt die Zeit dafür zu haben.
Das ist eine Gängelung, kann man fast sagen.
Genau, ja. Also zumindest manche empfinden das als Gängelung. Und ganz ehrlich, ich wollte ja Paris Press Paris machen und habe es dann eben nicht geschafft, weil ich eben diese Qualifikationen zeitlich dann nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe. Und das hatte so ein, ist wirklich so ein Gefühl, wie du sagst, von Gängeln. Und dadurch war aber auch sozusagen meine Trauer darüber, dass ich das nicht mache, nicht so super groß und kam schnell drüber hinweg. Also als es mir dann klar war, okay, das kriegst du jetzt hier zeitlich nicht auf die Reihe.
Andererseits, ich nehme jetzt einfach mal die Position des Veranstalters ein, der auf den Gedanken kommt, es so zu machen. Andererseits kannst du natürlich dadurch, dass du sagst, okay, ich möchte, dass meine Veranstaltung, dass nur in Anführungszeichen nur die Leute die Möglichkeit kriegen, da zu starten, die auch eine realistische Chance haben, darauf dort zu finishen, weil es wäre ja schade von, ich sag mal, wenn von 1500 London, Edinburgh, London Teilnehmern nur 500 finishen, um es jetzt mal wirklich ganz extrem zu machen, das möchte ich halt auch nicht als Veranstalter, weil ich hätte dann, wenn ich jedes Jahr irgendwie noch Leute ausschließen muss, die nicht starten können, dann möchte ich ja lieber die drin haben, die eine realistische Chance haben, es auch zu finishen. Und das kann ich natürlich nur über so ein Kriterium machen.
Ja, ob das wirklich greift, müsste man sich mal anschauen, weil ich kenne jetzt nicht die Finisher und DNF-Zahlen.
Genau, das
müsste man. Und die man so sollen wohl bei Paris Press Paris auch relativ hoch sein. Ob die aber, also was das aber konkret bedeutet im Vergleich zu zum Beispiel London, Edinburgh, London, keine Ahnung.
Ja, klar.
Und ich denke, klimatisch ist es auch Frankreich unter Umständen extremer, also extremere Regen oder extremere Hitze, als man das in England hat. Da ist es ja eher so
stumm.
Ja, da wird es auch warm. Ja, da hat man auch mal irgendwie 25 Grad oder 30 mal. Aber es ist, ich denke, da ist so Frankreich, kann dann schon im Sommer auch extremer werden, anstrengender sein.
Ja, das kann gut sein. Aber Das sind halt echt Spekulationen, ne? Da kann man nichts zu sagen. Ich kann nur diese Argumentation seitens eines Veranstalters nachvollziehen, um es mal so rum zu sagen, ne? Dass man sagt.
Wobei ich denke, das ist auch viel so traditionell. Also aber da kann man auch lange drüber diskutieren. Was ist die richtige Vorbereitung für London, Edinburgh, London, und muss man eine Privé-Serie gefahren haben, um sich an die Distanz zu gewöhnen?
Das sehe ich auch getrennt. Ne? Ich sehe das, ich glaube nicht, dass das hatten wir ja damals schon in der ersten Sendung dazu besprochen, glaube ich. Man muss nicht unbedingt 600 Kilometer gefahren sein, um vielleicht mal dann 1200 fahren zu können. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, da sind wir einer Meinung. Es geht mir nur eher so um den Auswahlprozess seitens eines Veranstalters, weil wenn du, ich weiß nicht, wie der Schlüssel ist oder wie viele Leute sich bewerben und schließlich genommen werden. Sagen wir mal, einer von drei wird genommen, der überhaupt starten darf. Dann würde es mich als Veranstalter ja auch freuen, so nach dem Motto, wie doof wäre es für die, wenn am Ende von den 1000 Leuten, die starten und 3000, die sich beworben hätten, irgendwie so viele vor der Tür bleiben müssen, die es geschafft hätten, im Vergleich zu ganz vielen, die es nicht geschafft haben jetzt. Aber ich bin auch eher von dem Argument Gängelung oder ich weiß ja selber, ob ich das, ich melde mich nur an, wenn ich schaffe, und ich weiß ja selber, mich einzuschätzen, und da brauche ich keine Risiko. Ich bin ja eigentlich auf deiner Seite. Also dieses Argument, ich habe selber Verantwortung für mich, kann ich ja hundertprozentig nachvollziehen. Und beim Ötztaler brauchst du auch nicht nachweisen, dass du schon 3 Radmarathons gefahren bist.
Ja.
Die machen es halt dann so ein bisschen über den Geldfaktor, wo ich dann auch sage, na, ist ja auch nicht so, das kann es ja auch nicht sein. Und es ist halt schwer. Also ich glaube, das ist für Veranstalter sehr schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Und London, Edinburgh, London, solange die noch nicht so groß sind, die Entscheidung zu treffen, okay, wer zuerst kommt, mal zuerst, das finde ich auch einen sympathischen Gedanken.
Ja, zumal es eben, wie gesagt, 2013 über 2, 3, 4 Tage Startplätze gab, also dann ich sehe jetzt eher die Gefahr, dass du jetzt nur noch Minuten hast, um den Startplatz zu sichern, wenn dann jeweils die Tickets rausgehen.
Ja, ich finde, bei so einer Veranstaltung hätte es auch echt Charme, so blöd es klingt, aber so, dass so Leute, die es schon mal geschafft haben, so irgendwie ein Vorzugriffsrecht haben. Weißt du? So nach dem Motto, okay, ich habe hier eine Veranstaltung, wo sich auch Leute jedes Jahr wieder treffen, oder alle 4 Jahre, es ist ja, alle 4 Jahre wieder treffen, ne? Um so einen Gedanken zu haben. Bei mir trifft sich die Privé-Szene der Welt so irgendwie. Und wenn du schon mal da warst, wenn du schon mal einen Startplatz hattest, hast du dann beim nächsten Mal sicher, wenn du ihn möchtest. Führt dann vielleicht auch zu so einem elitären Gedanken, und neue kommen nicht dazu, aber irgendwelche sterben ja auch weg. Ja, also. Das sowas. Aber ich finde es grundsätzlich schwierig, wie man das als Veranstalter organisatorisch oder wie man das hinbiegt.
Ja. Und um den Hype oder um vielleicht noch sozusagen Leute anzustecken.
Gibt es denn noch Plätze?
Es wird auch noch Plätze, ja. Es gibt, also es gab sozusagen das hat sich, denke ich, vielleicht auch so zufällig bei denen entwickelt. Im Nachgang von 2013 wurde eine DVD produziert, oder ein Film. Der Film wurde ja damals schon aufgenommen zum Event. Und dann ging es noch um die Postproduktion und Schnitt. Und um das zu finanzieren, wurde so, ich sag mal, Kickstarter-mäßig Geld eingesammelt. Konnte man da also diese Postproduktion des Films unterstützen und bekam als Dankeschön nicht nur den Film, sondern auch eine Startplatzgarantie für 2017. Und das haben halt einige Leute gemacht. Ich bilde mir ein, so ungefähr 200, 150, 200 müssen das ungefähr sein, die das schon gemacht haben damals. Und dann wurden jetzt nochmal ein Schwung Startplätze mit der neuen Webseite vergeben. Aber es werden auch dann nach wie vor zum 2017 nochmal ein ganzer Schwung Startplätze zur Verfügung stehen, die dann gebucht werden können. Und um sich darauf noch ein bisschen zu freuen, schicke ich mal hier den Link in den Chat. Es gibt nämlich diese Dokumentation, die ich gerade erwähnt habe. Und die finde ich wirklich sehenswert.
Ich sehe jetzt hier ganz viele Filme. 1, 2, 3. Sind das 3 Teile oder?
Nee, also das ist der letzte auf Vimeo. Dann können wir ja direkt mal den Link. Der Link zum zum Vimeo, hier, muss man dann ein bisschen Geld einwerfen. Mhm. Und dann kann man sich den Film entweder downloaden oder kaufen. Mhm. Also für 3 Monate Streaming-Zeitraum kostet der 7 Dollar.
Das sind
oder als kaufen, genau, oder kaufen für 18 Dollar.
Okay. Ja. Also, aber man sieht zumindest mal schon auch so ein paar Trailer.
Genau.
Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, ob dieser Film für einen interessant ist.
Genau. Also ich finde es wirklich ein ziemlich coolen Film.
Und du bist schon angemeldet jetzt.
Genau, ich habe das Filmprojekt damals unterstützt und habe dadurch meinen Startplatz für 2017 sicher, wenn ich dann auch 2017 starten kann.
Wie wird das sein, wenn du nicht starten könntest? Gibst du den Platz dann zurück und der wird neu vergeben oder gibst du den weiter? Oder
nein, das ist genau. So wird es dann, also ich denke, wir werden die so eine Startplatzgarantie haben, werden also die Möglichkeit haben, an einem bestimmten Tag oder einem bestimmten Zeitraum quasi das Geld zu bezahlen, die Startplatzgebühr. Und dann hat man seinen Startplatz. Und wenn man das dann nicht tut, wird das dann in den großen Topf wandern und einen anderen zur Verfügung stehen.
Okay. Genau. Ja, aber also das war eine unserer ersten Velosnack-Sendungen. Also du wirst da mal gehörig starten, sonst ziehe ich dir die Ohren lang. So einfach läuft das.
Na, und du mit?
Nee, 2017 werde ich sicherlich kein Langstreckenrennen fahren. Das weiß ich jetzt schon.
Das ist auch kein Rennen, das ist ja. Wie hast du es vor uns genannt?
Genussfahrt?
Genussfahrt.
Ja, das höre ich mir hinterher nochmal von anderen Leuten an.
Es sind einfach 5 Tage Genussfahrt.
Ja, also wenn ich sowas machen würde, dann würde ich mir das auch nicht. Also was ist das längste Zeitlimit, was man haben kann? Also das langsamste sozusagen?
Also ich weiß, dass ich Sonntag früh gestartet bin um 8 oder so oder 8:30 und ich musste Freitag früh um 5, um 6 wieder da sein. Aber die genaue Stundenzahl habe ich nicht im Kopf.
Du. Also Tage.
Du hattest eigentlich den kompletten Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Also 5 Tage, sagen wir mal komplett.
Genau, habe ich ja gesagt.
Ja, es startet hier am 30. Juli. The start will from 6 o'clock morning until 4 o'clock. Also ich kann auch sein, wenn ich Pech habe, fahre ich erst um 4 Uhr Nachmittag Sonntag los. Ne?
Genau, aber dann hast du ja auch am Freitag länger Zeit anzukommen.
Ah, okay. Das heißt, das wird dann nach hinten auch verschoben.
Ja.
Ja, das hat mir ja noch keiner gesagt. Und Sonntag auf Montag sind 24 Stunden, auf Dienstag, auf Mittwoch, auf Donnerstag, also 5 Tage. Für wie viele Kilometer?
1400.
Ja, das heißt, ich muss ja im Schnitt nur 300 Kilometer am Tag fahren. Ist für mich 5 Tage hintereinander keine Genussfahrt mehr. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ich dachte, nach dem Kein kommt jetzt kein Problem.
Nee, das ist jedenfalls etwas anderes als Genussfahrt. Nö, also es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich, glaube ich, vorher machen wollen würde, bevor ich das mache. Und ich glaube, man kann von 200 irgendwie 50 Kilometer längste Strecke je gefahren auf 1400 längste Strecke gefahren. Das ist ein Schritt, den ich nicht so machen würde. Und ich bilde mir auch ein, dass ich nicht bis zum Mitte 2017 so weit wäre. Das mal ganz einfach gesagt. Aber ist ja nicht schlimm. Also ist ja auch noch, man lebt ja noch ein paar Jährchen länger und braucht auch dafür noch Ziele. Ja, also so, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich 2017 würde ich gerne mal dieses Mallorca 312 Kilometer, das ist jetzt so ein Viertel davon, das wäre ja schon mal ein Fünftel eher, ne, das wäre schon mal ein Einstieg. Ne, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mir die nächstlängere Strecke mal überlegen.
Ja.
Ja, man muss sich ja so langsam nach vorne tasten, nicht so hektisch werden. Aber ist ja schön, dass du da viele Leute triffst. Also ich kenne ja auch ein paar Leute, wo ich jetzt schon mitbekommen habe, wie sie sich darauf freuen. Und ich nehme das sehr ein bisschen irritiert, dass man sich jetzt schon so darauf freut.
Ja, das ist aber absurd, oder?
Andererseits, es ist ja immer schön, wenn die Leute sich auf was Schönes freuen. Ne, also ich sehe das auch, so blöd es klingt, wenn so ein hier auf der Straße ein alter Mann mit irgendwie, keine Ahnung, wie alt er ist, so alt wie du und ich zusammen, im ersten FC Köln-Trikot aus den 70er Jahren, wenn ich sehe, wie der samstags um 14 Uhr hier irgendwie mit dem Fahrrad zum Stadion fährt, da kann ich mich, ich freue mich auch für den, weil er sich da so drauf freut, ne? Und man kann, auch wenn ich das nicht verstehe, ich kann ja diese Freude zumindest im Ansatz nachvollziehen und dann denken, ach, der hat jetzt was, worauf er sich freut. Das, ja, doch, doch, doch. Ja, machen wir weiter, oder? Da haben wir so viele Punkte noch. Was wir heute alles, und das auch lange nicht alles, ach du liebe Grüne. Garmin Connect IQ. Da musst du mir jetzt mal helfen, was das wieder von Garmin ist, was ich nicht verstehe. Ich habe jetzt verstanden, wie ich auf mit meinem Tacho navigiere. Jetzt soll ich noch IQ machen. Also Intelligenz fehlt mir ja persönlich selber schon. Klär mich auf.
Ich hatte es schon mal ein paar Mal erwähnt. Das ist so eine Art Developer-Plattform, um Apps für diverse Garmin-Geräte zu entwickeln. Und bisher sind diese Apps oder diese Plattform nur kompatibel gewesen mit Laufuhren, mit einigen ausgewählten Modellen von Garmin. Aber jetzt wurde quasi auch der Edge 1000 damit aufgenommen. Das heißt, ich bin jetzt mal gespannt, was sich so in den nächsten Monaten tut, was vielleicht doch so an Dritt-Apps auf den Garmin Edge 1000 wandern kann und mit welchen Funktionen auch. Also wie sich die Zugriffe dann auch gestaltet. Also können ja zum Beispiel nur die Daten oder andere, also ich sag mal, das Optimum wäre natürlich, eine direkte Strava-App zu haben auf dem Edge 1000. Hm? Mhm. Also wo dann ganz, ganz viele Funktionen direkt eingebunden sind und die man vielleicht auch in Echtzeit über sein Mobiltelefon dann Daten abrufen kann und so weiter und so fort. Also Segmente ist jetzt nur ein Thema. Aber es könnte auch sein, dass Drittanbieter von Navigationstools sagen, sie entwickeln eine App für den Edge 1000. Das alles ist jetzt ins Reine, also nur so ins Blaue gesprochen und hängt natürlich auch von den Begrenzungen und von den Möglichkeiten ab, die Garmin dann mit dieser Entwicklungsplattform zur Verfügung stellt. Ich will es einfach nur mal hier kurz erwähnen, weil wir es eben schon ein paar Mal hatten und ich sehe jetzt, dass sich das eben langsam, aber es bewegt sich, aber langsam eben auch auf den Edge 1000 zubewegt und ich jetzt einfach mal gespannt bin.
Wo, also ich habe jetzt die Seite developer.garmin.com und so weiter aufgerufen. Wenn ich da bin, also weißt du, also angenommen, ich würde jetzt, wie ich dann, also das ist jetzt die Developer-Seite, aber wie bekomme ich denn jetzt am Ende, so blöd es klingt, aber ne, irgendwie was dann auf meinen Edge? Also.
Da lassen wir uns mal überraschen.
Ach so, es gibt jetzt noch keine.
Es gibt, nee, es ist. Ist jetzt erst gestartet, oder?
Ja, und wann schreibst du die erste Podcast-App, die dann über den Edge abgespielt werden kann? Zum Beispiel?
Also zum Beispiel wäre das ja auch eine, ja.
Ja,
aber da fehlt der Kopfhörerausgang.
Der funktioniert doch mit Bluetooth.
Ich denke nicht, dass da Audio-Hardware. Ja, Audio, piepen tut's ja schon, ja. Aber ja, keine Ahnung, also
ich denke halt mal einen Schritt weiter. Nee, aber ja, aber man könnte dann zum Beispiel, man könnte auch direkt, also was ich jetzt hier nur sehe, ist Visualisierung von Daten in anderer Form, als es Garmin vornimmt.
Genau.
So. Puh, klar, also wie gesagt, ich bin ja mit meinem alten 500er schon fast überfordert, mir jetzt noch Apps auf den Garmin. Also ich möchte einfach, dass es so einfach ist wie auf dem Telefon. Ne? Dann angenommen, der Garmin ist jetzt mein das Einzige, was mich daran hindert, obwohl das ist ja auch nicht mehr so. Wie teuer ist der Garmin 1000 so im rundum Sorglos-Paket?
350. Würde ich schätzen, irgendwie sowas.
Ja, sagen wir mal.
400.
Das ist auch ungefähr mein Telefon. Ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Also eigentlich, und über die Strava-App, wenn ich die jetzt mit dem Bluetooth Heartrate hier verbinde, habe ich ja
auf alles. 500, 499 ist rund um so das Paket sogar. Ja.
Ne, dann habe ich mein Telefon plus ein Bluetooth, Heartrate-Dingsbums und dann habe ich eigentlich all das, was ich brauche. Wenn ich nicht so schissig wäre, mir das Telefon vorne ans Fahrrad dran zu machen und wenn ich nicht die scheiß Akkuleistung hätte. Wenn man es genau betrachtet. Mm, mm, mm. Deswegen weiß ich nicht, also ich bin gespannt und das sage ich jetzt völlig so mit offenem Ausgang, ob die Apps auf dem Garmin angenommen werden oder ob man sagt, der Trend zum Einfacheren, ne, wie sie jetzt da auf der Messe vorgestellt haben, 2025 und mein altes Ding und so, zur Simplifizierung, dass das eher so die Zukunft ist. Ich bin gespannt, also ich sehe das auch völlig ergebnisoffen.
Mhm. Im Chat kommt gerade ein netter Hinweis. Edge 1000 für 200 Euro plus Einsenden vom Edge 800.
Also wer gerade upgraden will, der kann das jetzt schnell machen. Das vielleicht kommt da auch noch die Rückmeldung. Wie man das wie wo?
Ja, wie man das, wo man das macht.
Das wäre super, weil das gehen wir auch gerne weiter.
Na?
Ja. Das war unsere kleine Garmin-Ecke. Was habe ich jetzt? Garmin hat ja auch noch irgendwas, was soll ich sagen? Ich weiß nicht mehr. Vergessen.
In der Zwischenzeit gehe ich schon mal warm duschen.
Achso, ja, genau. Der Markus schreibt, das ist sehr, sehr schön. Der Markus schreibt auch immer in unseren hier Konzeptplan für Dingensbummens rein, so Sachen. Ne? Schreibe ich Sachen rein, er schreibt Sachen rein, darüber sprechen wir. Guckt man sich das an, was hat der andere reingeschrieben? Und dann hat man ja auch manchmal eine Idee, da könnte das noch zu passen und so weiter und so fort. Und dann schreibt der Markus manchmal Sachen rein, weiß nicht, ist pervers. Oder, ne, die hatten ja früher nichts, ne, vielleicht gehört's dazu, deswegen freut er sich über solche Sachen. Er schrieb rein, warmshowers.org. Ja, und dann lese ich das morgens, so, guck hier. Ich stehe morgens ein bisschen sehr, sehr früh auf im Moment, weil ich die Kleine dann noch so ein bisschen bespaßen, ne, Kaffee noch nicht getrunken, Augen halten hast, warmshowers.org. Boah. Was, und ich habe bewusst bis jetzt nicht nachgeguckt, was warmshowers.org sind. Was ist warmshowers.org? Ich habe nur eine Vorstellung gehabt, dass es nie ein Wetterbericht ist, der nicht nur die Regenwahrscheinlichkeit, sondern auch noch die Temperatur des Regens angibt. Nee. Aber da weiß ich nicht, ob das meteorologische Sinn macht und ob das möglich ist. Dann habe ich mir überlegt, könnte es etwas sein im Sinne von Radwäsche?
Nee.
Auch nicht.
Ganz kalt
bisher. Ganz kalt bisher. Also es hat nichts mit Meteorologie zu tun.
Nee.
Und es hat nichts mit Fahrradputzen zu tun.
Auch gar nicht.
Hat es mit Wasser überhaupt zu tun?
Mit was?
Wasser. H2O.
Naja, also ganz, ganz indirekt schon, also ja.
Ganz indirekt? So, erzähl
jetzt. Pass auf, jetzt.
Ich habe immer noch nicht geguckt, was es ist.
Ja, kennst du Hospitality Club? Dieses Netzwerk?
Hospitality Club?
Das gab's, die haben so eine ganz furchtbare Webseite.
Nein.
Also pass auf, warmshowers.org ist ein Netzwerk von Leuten, die anderen Leuten
ja
quasi eine warme Dusche zur Verfügung stellen und was zum Übernachten.
Ja, das habe ich doch zuletzt irgendwo gehört sogar. Sowas wie Couchsurfing, nur ein bisschen anders.
Genau, und halt, ich sag mal, für Biker. Also das ist so das Radfahrernetzwerk. Wenn Radreisende unterwegs sind und irgendwo mal eben übernachten oder also sozusagen da geht es jetzt nicht so Couchsurfing um übernachten, da geht es halt wirklich darum, den Leuten einfach mal eine warme Dusche zur Verfügung zu stellen. Dass das natürlich auch mit einbezieht, dass sie dann auch mal da übernachten, ist auch klar. Und genau, kann man sich unter warmshowers.org anmelden und das habe ich gemacht vor dem Sommer. Und hatte zwei Anfragen im Sommer, die kurioserweise zwei unterschiedliche Leute waren, aber genau in derselben Woche und genau in der Woche, wo ich nicht da war. Das war also, ja, wie das so manchmal ist halt mit dem Zufall. Der hatte total zugeschlagen, was ich ein bisschen schade fand, weil ich halt echt Lust hatte, da quasi auch mal Leute aufzunehmen. Das eine war ein Schweizer, der aus der französischen Schweiz, französischsprachigen Schweiz kam, aber Deutsch sprach, und das andere war ein Deutscher, glaube ich, die mich angefragt hatten. Aber wie gesagt, ich war nicht da, deswegen ging das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, sowas selbst mal, also so im Hinterkopf zu haben und freue mich auch vielleicht dann in der nächsten Saison, im nächsten Sommer, wenn hier Leute langfahren, dann auch darüber sozusagen ein paar andere Radwanderer kennenzulernen. Also es geht ja jetzt nicht um Rennradsport, sondern es geht wirklich um, es sind ja alles Radwanderer dann, also Leute, die mit Gepäck unterwegs sind und sich fernab vielleicht von Zeltplatz und Hostel und Hotelstruktur, Infrastruktur dann mal unterkommen wollen.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie sehr ist da Übernachtung mit drin? Also so also
das ist schon mit, also ja, ist schon mit drin. Würde ich jetzt zumindest mal so davon ausgehen.
Ja, ne? Also das denke ich auch, weil ich versuche gerade, kann ich hier auf der Karte, ich wüsste jetzt zum Beispiel gerne auf der Karte, wie viele Leute um mich herum, oder gibt es hier um mich herum Leute, die das machen? Aber das kann ich nicht auf der Karte sehen, wenn ich nicht selber Mitglied bin, ne?
Ganz genau.
Das finde ich schon ein bisschen.
Ja, aber du musst, also du kannst doch, also du kannst doch sagen, wenn du, oder wenn du dir ein Profil einrichtest, kannst du zum Beispiel eingeben, ob du überhaupt Platz hast. Du kannst eingeben, wenn du im Urlaub bist, also nicht Leute aufnehmen kannst. Und diese Funktion habe ich dann eben erst rausgekriegt oder gesehen oder mitbekommen, als die zweite Anfrage kam, wo ich so dachte, Mist. Und dann sah ich halt, dass ich hätte auch einstellen können, dass ich nicht da bin.
Also ich bin ja kein, wie soll man sagen, hier kein Camper. Ja. Ich finde es halt auch ganz interessant, es gibt ja, als ich das letzte Mal in Schweden war, da gibt es ja dieses Jedermanns Recht und Jedermanns Pflicht, ne? Du darfst ja überall campen sozusagen. Ist es in Norwegen auch so?
Ja.
Ich war ja auch in Norwegen. Nee, war ich in Schweden? Norwegen? Keine Ahnung. Aber das gibt es ja in manchen Ländern nicht, ne? Und da finde ich zum Beispiel diese Möglichkeit, dass man hier sagt, okay, ich habe ein großes Grundstück, hier darf hinten einer zelten. Das finde ich halt zum Beispiel. Und kann hier reinkommen, eine Dusche nehmen. Habe ich jetzt im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Aber das ist ja auch, das ist ja alleine schon für die Leute, die da so unterwegs sind, eine große, große Hilfe. Die sich nicht unbedingt nur auf Campingplatzstrukturen verlassen möchten. Ja, also für mich wäre das auch, gehört das wieder zur Kategorie, für mich überhaupt nichts, aber super, dass es sowas gibt und dass sich da Leute Gedanken gemacht haben. Ich hätte halt gerne gesehen jetzt, ne, wie viele Leute machen das überhaupt, wie viele Leute um mich rum. Kannst du ja vielleicht für mich mal irgendwann ganz geheim.
Ich habe mich jetzt gerade zum Beispiel eingeloggt und dann steht eben drin, was man sozusagen für Besucher anbieten kann. Also ein Bett zu essen, Möglichkeit Sachen zu waschen, Zeltmöglichkeit, also Tent Space, Dusche, ja. Also man kann das dann sozusagen auch noch ein bisschen kategorisieren, was man anbietet. Für wie viele Leute Maximum Anzahl Gäste?
Gibt's denn jetzt, würdest du von der Anzahl an Plätzen, die es da so gibt, würdest du zum Beispiel sagen, ich hätte eine Möglichkeit, ich starte hier in Köln, ich fahre jeden Tag 200 Kilometer und ende bei dir vor der Haustür?
Ich gucke jetzt hier gerade mal so live. Herzlich willkommen beim Live-Surfen.
Ja, also ich brauche es jetzt nicht genau, nur so vom Eindruck her.
Also alles, was große Städte in Deutschland sind, kann ich dir sagen, sind das sicherlich, jetzt suche ich hier gerade mal, wo liegt denn Köln?
Alter, jetzt haben wir gleich Feierabend hier.
Köln.
Das ist dieses Dorf namens Düsseldorf und da ein bisschen südlich, 1,5 Stunden nördlich von Frankfurt.
Also jetzt mache ich hier mal einen Screenshot. Also in Köln sehe ich jetzt hier zum Beispiel, da müsste man sich dann genau reinzoomen. Achso, das kann ich jetzt hier aber nicht.
Ach, das ist ja nicht so wichtig, bevor wir jetzt hier stundenlang in den Warm Showers Porno Club investieren.
Also da gibt es schon deutlich zweistelligen Bereich. Okay. Übernachtungsplätze. Und wenn ich jetzt hier so schaue, so in den großen Orten ist überall, findest du was hier.
Okay.
Also Kassel hier irgendwie 27, Hannover über 40,
okay.
Bremen 35.
Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt sagen, ey, ich möchte im Sommer 2017, wenn der Markus in London, in dem Glück London ist, steht seine Bude leer, kann ich mal richtig Party feiern, dann könnte ich da mit dem Fahrrad hochfahren zum Beispiel.
Genau.
Okay. Ja, also ich bin natürlich eher ein Freund von dem Fünf-Sterne-Hotels, aber wer sowas möchte, klingt ganz interessant. Also, und ich freue mich ja immer über solche Sachen, die es gibt einfach. Ne? Bloß weil ich etwas selber nicht nutzen möchte, heißt es ja nicht, dass ich die Idee nicht gut finde. Und wenn ihr also meine, zum Beispiel habe ich jetzt gerade überlegt, ich würde gerne unheimlich gerne einmal von vom Wohnort meiner oder vom Geburtsort der Kindheit meiner Frau hierhin mit dem Fahrrad fahren, ne, dann könnte man das mal mit einem Stopp zwischendurch in der Mitte verbinden. Das vielleicht mache ich das mal. Und du hast noch zwei weitere Punkte, so die eigentlich so ein bisschen ja mit in die Kategorie auch reingehören. So, wie soll man sagen? Du hast es genannt, Hörer fahren Fahrrad. Und das, also ich finde das eigentlich als Kategorie ganz gut, weil so kriegen wir Hörer eingebunden und dann ja, da, ne, wenn wir so über Projekte, die unsere Hörer machen oder fahren, dass wir das vielleicht mal darauf hinweisen. Und wenn ihr was in der Richtung habt, könnt ihr es auch gerne erwähnen, uns schicken.
Genau. Also bei dem ersten Link oder der ersten Erwähnung weiß ich, dass es ein Hörer ist. Bei dem zweiten bin ich mir ziemlich sicher, dass es kein Hörer ist, aber ich könnte es trotzdem erwähnen. Und zwar wird ein Hörer im Februar nach Bangkok fliegen und für 3 Wochen quasi Richtung Süden fahren. Und wir werfen mal den Facebook-Link, beziehungsweise den Link zu seiner Webseite, und von da aus geht's dann. So, der ist auch im Chat. So, jetzt bist du verlinkt. Genau, der Steffen wird also quasi nach Bangkok fliegen und für 3 Wochen in Asien Richtung Süden unterwegs sein, zusammen mit Freunden. Und sowas finde ich immer ganz interessant, also so Radreisen auch zu machen, also nicht nur jetzt irgendwie so Rad-Events und Privés, sondern einfach zu sagen, man fliegt in ein anderes Land, außerhalb von sportlichen Leistungen oder Grenzerfahrungen, einfach eben das Rad auch zu nutzen, um andere Länder zu sehen. Also ich habe das ja im Endeffekt gemacht ist jetzt schon bei 20 Jahre her, war ich halt ganz oft in Irland unterwegs und vor 10 Jahren war ich halt hier in Norwegen unterwegs und habe halt quasi das Land immer von Nordosten, von der norwegisch-russischen Grenze aus bis hier runter in den Süden bereist. Und das finde ich sozusagen, da geht es nicht um irgendwie Höhenmeter und wie viele Kilometer macht man am Tag und wie viel schafft man und wo liegen so seine persönlichen Leistungsgrenzen, sondern da geht es einfach darum, eben quasi Land und Leute und Kultur kennenzulernen. Und das nicht von einem geschlossenen Auto aus, sondern eben vom Rad aus. Und das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Und ich habe auch schon mit dem Steffen gestern ein bisschen hin und her geschrieben. Und es könnte auch gut sein, dass dann, dass wir ihn auch mal hier im Velosnack dabei haben.
Ja, klar.
Und er mal so davor und danach vielleicht berichtet, wie so seine seine Erfahrungen sind, seine Pläne sind für die 3 Wochen und wie es dann letztendlich hinterher auch war. Also ich finde es ganz spannend.
Wenn ich da reingrätschen, auf jeden Fall vorher, nachher. Das finde ich immer das viel Interessantere. Oder das nicht Interessantere, aber das finde ich halt, das ist meistens ja das Spannende. Weil wenn man hinterher mit jemandem oder wenn man hinterher darüber spricht, dann sind ja oft die Erwartungen, die man vorher hatte, schon durch das Erlebte getrübt oder verändert. Ich finde das immer sehr spannend, wenn man mit Leuten vorher spricht und was man sich vorstellt und das dann hinterher mit der Realität dann abgleicht und was daraus geworden ist. Deswegen finde ich den Gedanken von dir vorher und hinterher sehr, 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 sehr super. Mhm.
Genau. Also das war sozusagen der erste Link. Und der erste Hinweis auf, dass ein Hörer, nämlich der Steffen, demnächst unterwegs ist. Und
bevor du weitergehst, ich wollte noch eine Frage dir stellen. Also, ich bin ja in vielen Bereichen ein Wrack.
Ja?
Ja, komplett Wrack. Aber es gibt Bereiche, da bin ich noch schlechter. Hast du eine Ahnung? Oder hast du dir das mal auf einer Karte angeguckt, was das, wie lange das, also was das jetzt so kilometermäßig ausmacht? Oder?
Siehst du, genau darum. Genau, das ist die völlig falsche Frage. Hast du gerade nicht zugehört, ja?
Doch.
Es geht nicht um Kilometer.
Ja, es geht nicht um Kilometer. Es geht mir nicht um die Sport.
Es geht darum, dass man zu dritt 3 Wochen ein Land und eine Region bereist.
Ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte ja nur wissen, ich möchte das für mich einordnen, zum Beispiel, ob das etwas wäre, was ich körperlich auch zu in der Stande bin, körperlich imstande bin, auch zu leisten.
Das ist die falsche Frage. Die Frage ist doch einfach, wie viel kannst du dir am Tag vorstellen zu fahren? Mhm. Und so viel fährst du am Tag? Und ob das 40 Kilometer sind oder ob das 200 sind, das ist total egal.
Ach so, ja, dann habe ich das Konzept für dich entscheiden. Dann habe ich das Konzept falsch verstanden. Dann liegt es daran. Ich dachte, das wäre eine Art A zu B Reise. Und nicht eine, ich starte.
Das ist auch, na klar, ist das eine von A zu B Reise. Mhm. Klar, müssen ja zurückkommen. Aber sozusagen, so grundsätzlich muss das jeder für sich bei dieser Art von Urlaub oder Radreise immer selbst entscheiden. Also ich habe auf meinen Touren Leute getroffen, die sagen, die fahren am Tag nicht mehr als 40, 50 Kilometer.
Mhm. Ja,
und dann ist das total in Ordnung. Also das muss jeder für sich selbst einhalten. Also weißt du, bei jedem, wenn wir über London, Edinburgh, London reden, da hast du halt 1400 Kilometer in einer angegebenen Zeit. Mhm. Du kannst das zwar auch gewisserweise einteilen, aber du hast da gewisse Limits und Begrenzungen. Wenn du aber sagst, du willst jetzt nach Südfrankreich und du willst 3 Wochen durch Südfrankreich fahren, mhm, dann kannst du für dich selber entscheiden, wie viele Kilometer will ich machen.
Und das, genau das ist es ja, was ich gerade meinte, was ich dann falsch verstanden habe. Ich dachte, es gäbe einen Startpunkt und es gibt einen Endpunkt, die definieren, Kilometer sind jetzt egal, aber es gibt einen Startpunkt und einen Endpunkt und ich habe für diese Strecke die und die Wochen Zeit. Ja? Und wenn dieser Start und Endpunkt natürlich, sagen wir jetzt mal 200 Kilometer auseinanderliegen, dann klar, ne, dann kann ich auch Ruhetage einlegen, 2, 3, so wie ich will. Ne, wenn es mir irgendwo gefällt, bleibe ich einen Tag am Strand liegen, was soll's. Es ging mir jetzt nur darum, um das zu erfragen.
Also ich sag mal, die genaue Streckenplanung und was wir alles bereisen wollen und sehen wollen, ich denke, das können wir dann mit, oder wird unser Steffen dann sicherlich
ja, klar, es ging mir nur darum, dass ich bin halt geografisch, also ich wusste jetzt nur Bangkok to Phnom Penh. Ich dachte, das ist
Kambodscha, oder?
Eben, das ist es ja. Ich dachte, du wüsstest
also vielleicht. Also ganz unten liegt Vietnam und dann es ist ja auch das Bürgerkriegsgebiet, das finde ich ja schon mal ganz interessant.
Ja, interessant sagen die einen, tollkühn sagen die anderen.
No risk, no fun.
Ja, aber weißt du, das meinte ich halt damit, ne? Nicht, dass man jetzt eine Summe von x Kilometern am Tag schaffen muss, sondern im Sinne von, wäre das etwas, wo ich sage, das könnte ich auch schaffen, alleine von der Grundanforderung, okay, es sind so und so viele Kilometer und dafür brauche ich, könnte ich mir jetzt keine großartigen Ruhetage leisten, weil das Ganze wird ja schon definiert durch zumindest Startplatz und Endplatz. Ne? Also ich sehe jetzt hier gerade von Kambodscha, genau, Phnom Penh bis Bangkok sind es 700 Kilometer.
Ne? Auf der direkten Route sozusagen, oder? Das ist jetzt die direkte.
Das ist die Radtour, ist nicht verfügbar bei Google Maps. Das sind beim Auto 700 Kilometer. Ne? Aber weißt du, das ist dann so ein, okay, das kann ich in 3 Wochen fahren. Das weiß ich. Ne? Deswegen.
Also meist ist ja so eine Tour von A nach B, also so als Radurlaub eben nicht sozusagen, um von A nach B zu kommen, sondern eben, da macht man hier einen Schlenker und da einen Schlenker und da fährt man um den See und da schaut man sich noch was an. Also
ja, absolut. Es ging mir nur darum, einzuordnen, ob ich überhaupt, wie viel Zeit hätte ich noch für Spaß? So rum, um es vielleicht so plastisch wie möglich da so unter das Volk zu bringen.
Aber in dem Zusammenhang, lieber Steffen, dann könntest du dir ja vielleicht auch mal Armschau.org anschauen.
Ja, genau. Mit 3 Leuten einfallen in eine kambodschanische Hütte und denen das ganze warme Wasser klauen, sozusagen.
Vielleicht ist ja da auch der ein oder andere Anlaufpunkt für euch dabei.
Ja, genau. Ja, ich glaube, für solche Fälle ist es ja wirklich sehr, sehr gut genau gedacht. Und du hast noch eine zweite Geschichte, die in ein ähnliches, in eine ähnliche Kerbe, glaube ich, schlägt.
Genau, und ich glaube, bei ihm wären warmschaus.org im Moment Gold wert. Und zwar ist das der Markus Stitz, der aus Deutschland kommt, aber viele Jahre schon in Großbritannien, in Schottland lebt. Mhm. Und dem einen oder anderen vielleicht auch über Twitter oder über Instagram, wo er recht aktiv ist.
Hatten wir den Instagram schon mal verdingst?
Ich könnte gut sein, dass wir den Instagram-Account schon mal
verlinkt haben. Daher kommt mir das Plan vor, ja.
Und er ist jetzt quasi mit einem Fixie unterwegs, ein Jahr lang, er sagt, um die Erde zu fahren. Also ich kenne nicht seine genauen Route, aber er ist quasi Deutschland, Frankreich, jetzt ist er in Island. Wow. Und da ist es kalt und sehr, sehr nass, jeden Tag sehr, sehr nass, mit dem ersten Schnee in den Bergen. Er ist auch eigentlich jemand, der auch gern mal zeltet, das ist aber jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also jetzt geht er immer in Hostels und übernachtet. Aber ich finde, es auf jeden Fall ein Instagram-Account und eine Facebook-Seite, die er da so betreibt, in die man immer mal reinschauen will, wenn man sich vielleicht auch so über andere Länder mal so inspirieren will. Ich finde es bei ihm fast ein bisschen grenzwertig, was so diese Selbst-PR betrifft. Also es ist mir schon ein Tacken zu viel. Mhm. So, wo ich so denke, Mensch, also
lebt er davon? Im Sinne von, macht er das auch? Ich meine, es gibt ja genug Leute, die dann hinterher Vorträge halten und so weiter. Das ist ja auch völlig legitim.
Genau, und ich finde auch, dass sozusagen das meistens bei Leuten funktioniert, die unterwegs noch gar nicht so viel erzählen, sondern die quasi dann hinterher viel zu erzählen haben. Wenn ich aber schon quasi unterwegs pausenlos am Berichten bin, und ich sag mal 5-mal irgendwo meine Kamera abstellen muss am Tag, um dann irgendwie Fotos von mir auf dem Bike zu haben. Dann ist auch so die Spannungskurve, wenn er dann zurück ist, dann auch schon sehr abgeflacht, als dass man dann sagt, okay, mich würde jetzt nochmal irgendwie ein Buch oder irgendwas darüber interessieren.
Andererseits, vielleicht ist es ja nur die vielleicht wird das ja alles einfach hinterher nochmal in ein Buch gepackt. Dann hat er zumindest die Arbeit schon mal erledigt.
So rum kann man es vielleicht auch. Also, wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht, will das gar nicht picken, um's schlecht zu machen, sondern ich will es eigentlich picken, um's zu bewerben und zu sagen, wen das so interessiert, und wer so Lust hat, so mal Bilder und Eindrücke aus anderen Ländern zu bekommen und vielleicht so mal eigene Inspiration zu bekommen, sollte sich da das mal anschauen. Mhm.
Ja, also ich kann mir das echt gut vorstellen, ne? Nicht, dass der sagt, okay, dann schreibe ich das Buch doch unterwegs. Hätte ja auch den Vorteil, dass man irgendwie so, ich finde, die Eindrücke sind dann halt auch unmittelbarer. als wenn man es hinterher vielleicht nochmal in Worte fasst. Das kann ja gut sein, dass das auch so ein bisschen der Hintergedanke ist. Vielleicht, ja, vielleicht ist das so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, ne? Also es gibt ja Leute früher hat man das vielleicht alles in seinem Moleskin geschrieben und dann hinterher ein Buch draus gebastelt und jetzt macht man so halt, ne? So, ist ja völlig legitim. Nö, aber das, ich hatte den Twitter-Account auch so langsam, den Instagram-Account schon so ab und zu mal gesehen. Ich glaube, weil du ihn empfohlen hast.
Mhm. Ich habe das, ich meine, jetzt, wo mir das auch so aufgestoßen, also was jetzt aufgestoßen, aber so aufgefallen ist, wo ich dachte, Mensch, vielleicht ein Hacken zu viel. Damals vor 10 Jahren habe ich ja auch schon von unterwegs aus, als ich durch Norwegen geradelt bin, quasi auch online geblockt, noch damals mit so einem Sony Ericsson Telefon, wo ich dann also Fotos als MMS mit Text an eine E-Mail-Adresse geschickt habe, die dann automatisch vom Blog abgerufen wurde und dann immer eine Stunde und daraus dann automatisch ein Blogpost gemacht wurde.
Wann war das? Ja, damit ich das gerade mal Jahreszeit. Das
2005, vor 10 Jahren war das.
Ich habe 2010 unseren Amerika-Urlaub auf einen Nokia N97 Mini.
Ja, siehst du, da war schon 5 Jahre eher dabei.
Ja, wir hatten ja nichts.
Und das ist schon ganz coole Erinnerung, so. Aber das habe ich ja jetzt eher für mich gemacht, also.
Ja, ja,
also für mich und meine Freunde, für die, oder Familie, die dann so noch zu Hause guckt.
Ja, ja, genau, das war auch bei uns der Antrieb und, das war halt Spaß. Wir haben es aus Spaß gemacht. Genau. Und auch so ein bisschen aus, also man guckt ja, mir geht das jedenfalls so, wir gucken auch heute noch, wir sind noch jemand, Leute, die Fotoalben haben. Na, also wirklich so ausgedruckte Fotos wie früher und die dann in ein Fotoalbum kleben. Das ist jetzt nicht so mein Metier, aber eine andere Dame hier. Und
eine andere Dame? So. Also habt ihr mehrere?
Ja, gerade eine kleine und eine große.
Ja, die Kurve gekriegt.
Aber auch da, ich habe jetzt letztens noch mal, nur ganz, ganz kurz, du kennst ja auch den Herrn Tobi Bayer. Mhm. Mit seinem Einschlafen-Podcast vielleicht. Und dort hat er zuletzt in 3 Episoden über einen USA-Trip berichtet, wo er 4 Tage, oder von, ja, ich glaube 4 Tage von San Francisco, Bay Area, rübergefahren ist in den Yosemite Park, Death Valley, Mono Lake und so weiter. Ja, hat er einfach so erzählt, ein bisschen drüber. Und das war halt für mich die ganze Zeit wie so eine Zeitreise, weil eine sehr, sehr ähnliche Reise mit teilweise den gleichen winzigen Orten, wo er übernachtet hat, in Bishop, wo wir auch waren, haben wir halt in diesem besagten Urlaub 2010 gemacht. Und dann habe ich halt auch nochmal den Podcast zum Anlass genommen, mir das anzuhören von damals von 2000, anzuschauen von 2010. Und das ist halt schon dann auch noch lustig, aber das haben wir halt damals gemacht. So für Freunde noch, für eine Handvoll Freunde und für einen selber, so aus Spaß und der Freude. Weil, nur einfach so, zum Beispiel haben wir 2010 im Apple Store in San Francisco so die ersten iPads gesehen. Also, wenn du jetzt heute Augen führst, kann sich aber nur kaputt lachen. Ne? So ein iPad ist doch eine gigantische Sache. Da jucken schon die Finger. Kann ich mich heute nur kaputt lachen. 2010 hat es ja noch nie ein iPad. Wer kannte ein iPad? Hat ja noch kein Mensch von gehört, ja, jemals, ja. Ne? Geschweige denn, dass das wirklich, das war im September. Ist das September 2010 damals ungefähr vorgestellt worden? Macht Sinn. Ne? Wahrscheinlich war das gerade kurz rausgebracht worden und dann hast du es da im Store gehabt. Ne? San Francisco, ja. Erster Store wahrscheinlich im Lande. Das Hotel war auf der anderen Straßenseite. Das war schon lustig. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Genau, wir haben es für uns gemacht, so ein bisschen aus Spaß an der Freude, auch ein bisschen mit Technik rumspielen, abends im Hotel noch. Du hast es damals auch so gemacht für ein paar Freunde. Und das sind halt Leute, die möchten vielleicht daraus, betrachten das alles auch als Investition. Und das war's, was ja auch ein legitimer Grund ist, aber halt ganz was anderes.
Ja, aber ich finde, man sollte dann eben aufpassen, dass man in dieser Zeit, wo man so eine Reise macht, also ich finde es völlig okay, Fotos zu machen und Tagebuch zu schreiben und so weiter und so fort. Und ich finde es auch völlig legitim, im Jahr 2015 quasi das Ganze auch online zu stellen und sich da auch zu präsentieren. Aber ich hatte schon das Gefühl, so bevor er los ist, so hier das fünfte Mal der Ankündigung, ich fahre mit dem Rad um die Welt und please Facebook liken und sharen und Zeug. Also hatte so, das wirkte schon fast wie so eine PR-Maschinerie, die da gestartet ist. Mhm. Und dann denke ich immer so, Mensch, wenn du unterwegs bist, konzentriere dich auf das, was du erlebst, und ich hab nicht immer im Hinterkopf, ich muss noch posten, ich muss noch dies machen, habe ich jetzt die Aufnahmen und also was da? Mhm. Das ist dann so, wenn sozusagen die PR ein Teil der Reise ist, und vielleicht auch sozusagen ein recht bestimmender großer Teil dann auch werden kann, dann finde ich das schwierig. Ich finde es total legitim, auch zu sagen, hey, ich mach das für Freunde und teile das, und wer es lesen will, wird es lesen, aber sozusagen so dieses bisschen. Diese Bescheidenheit und Demut geht mir dann manchmal bei manchen Projekten so ein bisschen verloren.
Vielleicht, weil es
dann zu viel Präsentation ist.
Aber ich glaube, da können wir jetzt auch nochmal so am Ende der Sendung den Bogen zum fast dem Anfang den Bogen spannen. Das eine ist halt die Genussfahrt, und das wirkt dann schon fast eher wie ein Job.
Ja, genau. Wobei ich eins verstehe, also er ist alleine unterwegs, und ich kann das auch gut damals so aus 2005 nachvollziehen. Dieses, manchmal möchte man sich mitteilen. Manchmal man hat irgendwas erlebt oder vielleicht geht, also ich meine, er ist gerade in Island unterwegs und das Wetter ist einfach total beschissen. Und man will das vielleicht auch mal mitteilen, hat vielleicht auch mal die Schnauze voll. Dann ist das auch eine gute Variante, um sich einfach mal mitzuteilen.
Das ist gerade sehr lustig, weil das, was ich eben meinte von dem Podcast von dem Tobi Bayer, der 3 Tage oder 4 Tage dann unterwegs war, der am letzten Tag Anhalter mitgenommen hat, um mal wieder mit Menschen zu reden. Was das ja unterstreicht, was du noch gerade sagst, ne? Also, dass man da, ja, also und heute wahrscheinlich noch mehr als früher, die Notwendigkeit der Kommunikation von den Leuten, oder dass Menschen kommunizieren müssen oder meinen es zu müssen, vielleicht ausgeprägt ist als früher, und ja, klar. Aber mei, das Gute ist ja, wenn es einen nicht interessiert, dann klicke ich es weg und ich nehme es nicht mehr wahr.
Das stimmt.
Zack, raus aus meiner Wahrnehmungsblase. Und dann kümmere ich mich lieber darum, dass, keine Ahnung, bald ein neues Asterix-Heft kommt oder so. Dann freue ich mich daran. Ich bin halt ein bisschen stumpf in der Hinsicht. Und damit nicht nur ich etwas habe, worauf ich mich freuen kann Anfang November, wobei das jetzt auch geraten ist, weil ich weiß gar nicht genau, wann das neue Asterix-Heft kommt. Aber damit ihr euch Anfang November auf was freuen könnt, haben wir uns jetzt immer vorgenommen, wir versuchen jetzt zumindest schon in der Sendung den Termin des nächsten Velo-Snacks bekannt zu geben, damit ihr das euch auf den Unterarm tätowieren könnt oder in euren Kalender eintragen, wie ihr möchtet. Wir haben grob ins Auge gefasst den 3. November.
Ist wieder ein Dienstag. Und voraussichtlich wieder 19 Uhr.
Genau.
Oder gegen 19
Uhr. Ja, gegen 19 Uhr. Also wir legen uns da gar nicht so richtig fest, aber wir peilen immer die 19 Uhr an. Und wenn irgendein Softwarehersteller aus Cupertino meint, sein Programm updaten zu müssen und es uns deswegen alles zerschießt, dann kann es auch mal 7:15 werden.
Ja. Aber solange wie die Musik läuft, so ab 19 Uhr,
solange Unterhaltung gesorgt sein. Solange die Musik.
Vielleicht sind sogar die ersten 15 Minuten Musik die besten, der beste Teil.
Dann die Leute, die es nur im Podcast gehört haben, sollten dann mal live reinhören, dann habt ihr auch die schöne Musik. Nicht nur unsere blöden Stimmen. Markus, das war wie immer eine große Freude.
Ja, ganz meinerseits.
Wir versuchen das jetzt hier in trockene Tücher zu bringen. Schneller Hinweis. Wenn ihr diese Folge hört, ist vielleicht sogar schon der neue Race auch noch rausgekommen. Da müssen wir ja noch mal etwas über die WM sprechen, über die Lombardei-Rundfahrt. Und dann gehen wir auch da so ein bisschen in die Winterpause, so wie die Profis es machen. Und der Snack zieht's aber gnadenlos durch.
Und dann könnt ihr euch ja mal die nächste, jetzt überlege ich gerade, ist die WM 2016 bei uns in Norwegen?
Na, wenn du es nicht weißt.
Oder 2017? Ich bilde mir ein 2016.
Nee, ich bilde mir ein 2017. Ich glaube, 2016 ist eine Sprint-WM in Katar. Oder
ach, stimmt.
Oman.
Genau.
Oder so, ich bewege mich wieder auf sehr, sehr dünnem Eis, ich brauche den Chris. Jedenfalls in einem Wüstenstaat. Und ihr seid zwar jetzt ein bisschen wärmer geworden, aber ihr seid definitiv kein Wüstenstaat.
2017. Mhm. Zimmer. Es ist dann fast um die Ecke, ja.
Sagen, tu nichts, was du bereuen würdest. Sprich keine öffentliche Einladung.
Mach ich muss jetzt schon mal bei warmschaus.org eintragen, wann ich nicht da bin. Genau.
Und krieg erstmal deinen Anbau da fertig, damit ich auch ein Dach über dem Kopf hab. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr, sehr schöner Gedanke, einen Betriebsausflug zu machen. Dass der Chris und ich uns in Bollerwagen setzen und da mal hochkommen. Sehr, sehr reizvoller Gedanke. Wie weit ist das weg, in Kilometern ausgedrückt?
Nein, das ist, das sind schon 4 Stunden von hier entfernt.
Auto oder mit dem Rad?
Auto.
Ja, aber 4 Stunden? Mit genug Bier?
Ja.
kann deine Kleine dann schon Auto fahren? Also nicht darf.
Also es kann. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Unterschied zwischen dürfen und können.
Ja, da ist ja keiner da. Also es gibt ja auch keine Polizei bei euch. Naja, das sehen wir in 2 Jahren. Ja.
Da ist noch, aber es ist auch 2017. Also das scheint ja ein ereignisreiches Jahr zu werden.
Na, ich möchte gar nicht wissen, was da noch alles passiert. Da mache ich mir nur Sorgen. Das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl und fahrt schön Fahrrad und auf bald. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.